Fun Fact, Eve, eines der häufigsten Komplimente, das ich zu unserem Podcast kriege, ist da eigentlich gar kein Kompliment, aber ich nehme es als Kompliment, nämlich, dass uns Leute gerne zum Einschlafen hören.
Das höre ich so häufig, Och, hat nicht erst letztens, ich weiß, ob wir sie grüßen dürfen, ich grüße sie jetzt einfach mal, die liebe Kaman. Die hat gesagt, wir sind ihre Sandmännchen.
Ja, das ist eine schöne Bezeichnung, oder?
Das ist süß. Obwohl ich ja trotzdem insgeheim hoffe, dass meine Stimme Leute nicht einschläfert. Nichtsdestotrotz, Marco, du siehst heute besonders gut ausgeschlafen aus. Warum das denn?
Das liegt an der Werbung, die euch jetzt alle hoffentlich nicht einschläfert, nämlich für Emma, für die Emma-Matratze. Eine Matratze, die wir seit Jahren benutzen, weil wir schon vor Jahren Werbung dafür gemacht haben. Und seit Jahren schlafe ich deswegen sehr viel besser als die Jahre davor. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich von der Reise nach Hause komme, auf mein Bett. Und ich habe mich noch nie so sehr auf ein Bett gefreut wie jetzt. Also früher war es so, ich bin einfach in ein Hotelzimmer gegangen, habe mich gefreut auf die schöne, auf das schöne, saubere Bett und frisch bezogen alles, toll. Aber nein, heute gucke ich nach Hause und denke so, ich würd lieber auf meiner Matratze schlafen.
Ja, also ich benutze es jetzt auch schon so ziemlich seit unserem ersten Podcast-Jahr. Und ich will nichts anderes mehr. Ich sag's ganz ehrlich. Ich bin da auch extrem eigennützig. Ich bin sehr happy, wenn ich über Emma reden darf. Und auch wenn wir das jetzt gerade haben. Und ich will Emma halt auch an Leute bringen, wenn ich immer sage, ey, du, brauchst du vielleicht noch eine Matratze? Weil ich habe Freunde, bei denen ich wirklich sage, okay, ich glaube, du brauchst sowas. Ob ich jetzt noch eine rausleiern kann oder nicht, weiß ich nicht.
Ich finde, das muss man ja nicht. Ich immer wenn ich Freunden das empfehle und ich krieg auch nur positives Feedback, ungelogen, ich krieg nur positives Feedback auf diese Emma-Matratzen, die sind ja nicht so teuer. Das kommt ja noch dazu. Also ich habe da auch keine Skrupel, mir selber eine schöne Emma-Matratze zu kaufen. Sollte die hier irgendwann durch sein, wovon sie aber weit entfernt ist. Und die kam noch mit einer 10-Jahre-Garantie. Also habe ich noch ein paar gute Jahre damit. Ihr könnt euch aber selber einen Eindruck davon machen. Vor allem einen kostenlosen Eindruck, wenn es sein muss. Nämlich, ihr könnt bis zu 100 Nächte Probe schlafen darin. Es hat einen kostenlosen Versand. Und es gibt sogar eine kostenlose Abholung bei Nichtgefallen. So eine Emma-Matratze hat abnehmbare und waschbare Bezüge. Es hat eine kühlende Wirkung. Und Emma ist laut einer Statista-Umfrage die beliebteste Matratzen- und Bettenmarke Deutschlands. Deswegen ist das nicht nur einfach unsere Meinung, sondern anscheinend ist es auch eure Meinung.
Aber wir haben heute eine Emma-Matratze vor uns, die wir selber noch nicht ausprobiert haben, die aber die Elite ist, die Elite Airgrid-Matratze, die dir wirklich ein schwereloses Gefühl geben soll beim Schlafen. Und das durch maximale Druckentlastung.
Das inmitten von einem idealen Schlafklima durch die innovative Airgrid-Technologie. Das bedeutet, das ist eine Thermoregulierung. Dadurch soll der Schlaf besonders schweißfrei sein und durch die atmungsaktive Matratze auch eine optimale Luftzirkulation haben. Durch die 25 cm hohe Matratze habt ihr eine ergonomische Anpassung an alle Schlafpositionen. Das sorgt für ein ungestörtes Schlaferlebnis, das sich dank der adaptiven Gelschicht individuell alles an die Form deines Körpers anpasst und jede Bewegung sofort ohne Verzögerung einnimmt.
Es gibt allerdings auch andere Produkte von Emma, nicht nur Matratzen. Es gibt ein riesiges Sortiment an Produkten rund um euren Schlaf, wie das ergonomische Emma Elite Flauschkissen oder die Premium-Gewichtsdecken.
Ja, Gewichtsdecken. Ich habe das noch nie ausprobiert. Hast du mal eine Gewichtsdecke ausprobiert?
Nein, noch nie.
Also ich kenne Leute, die darauf schwören und immer schlecht schlafen, wenn sie keine haben. Also soll ja einem so dieses Gefühl geben, ich hoffe, ich erkläre das richtig, als wenn man wieder wie im Mutterleib war, alles ist eng und drückt auf dich drauf. Und irgendwie diese super schweren Gewichtsdecken geben einem dieses einengende, aber behütende Gefühl. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich werde es mal irgendwann in meinem Leben ausprobieren, dann kann ich dir auch davon berichten. Aber es gibt diese Gewichtsdecken bei Emma, so wie es viele andere Dinge dort auch gibt. Zum Beispiel den Elite Airgrid Topper. Das ist wie so eine kleine Matratze, die ihr auf eure Matratze drauf macht. Damit wird alles noch mal ein bisschen höher. Oder um es anders auszudrücken, euer Schlaf wird auf das nächste Level angehoben.
Also folgt unserem Link und schaut euch den Geburtstagssale an für bis zu 50% auf ausgewählte Produkte. Abgesehen davon haben wir auch noch einen Code für euch, NERD5, für weitere 5% Rabatt on top. Link dazu wie immer in den Shownotes und damit Werbung Ende.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Eve, ich habe ein Rätsel für dich.
Oh.
Ein großer Filmemacher hat gerade erst gesagt, ich fürchte mich nicht vor der künstlichen Intelligenz, sondern von der natürlichen Dummheit. Wer war das?
Hat er es kürzlich gesagt?
Kürzlich gesagt zu einem Film, der das anspricht.
Nolan?
Nein. Großer Filmemacher, er hat, Venedig ist gerade, ne? Mhm. In Venedig hat er den Film vorgestellt.
Oh. Nee, weiß ich nicht.
Läuft Ende des Jahres auf Netflix, aber auch kurz im Kino.
David Fincher?
Guillermo del Toro.
Oh.
Für seinen Frankenstein.
Ja.
Und wow, Moment mal, Frankenstein werdet ihr euch da draußen fragen, wie passt das zu künstlicher Intelligenz? Das wird uns spätestens der Film beantworten, aber auf einer Metaebene geht's natürlich genau darum, wenn du künstliches Leben erschaffst, wie viel natürliches Leben ist noch drin? Und darüber werden wir heute reden, nicht auf einer zu philosophischen Ebene, aber über sehr philosophische Filme. Und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur live hier auf der IFA, hier live im Chat sehen uns auch einige und hören uns auch einige. Ihr könnt das auch noch mitkommentieren. Wir haben sogar ein Voting für euch gegen Ende des Talks vorbereitet. Und alle, die uns gerade nicht sehen, die hören uns wahrscheinlich gerade auf dem Ohr als Podcast.
Mama, ich bin im Fernsehen, guck mal. Ganz witzig, zweiter Tag in... Oh, hallo.
Wir sind
Freund von früher, Echt? Ist gerade an der Glaskiste. Wie witzig ist das denn?
Wir sitzen so. Hier quasi in so einem Art Aquarium, für alle, die das jetzt nicht sehen können. Und hinter uns ist auch Publikum, eine Mischung zwischen sehr interessierten Menschen und Leuten, die gerade nur in ihr Handy schauen, während sie da sitzen und faulenzen.
Aber vielleicht haben die ja den Stream auf, damit sie unsere Gesichter sehen. Sei da nicht so streng.
Wir haben da sehr gemütliche Sitzsäcke, muss man dazu sagen. Ja. Und ich würde auch meine Füße dort hochlegen, wenn ich ehrlich bin, auf einer Messe.
Zweiter Tag in Folge auf der IFA für uns, ehrlich gesagt.
Ja, wir waren gerade auf der Experience Stage, also gestern, und haben 2,5 Stunden gefaselt. Heute wird's 90 Minuten gehen, was immer noch viel ist. Aber für unsere Ranking-Verhältnisse sogar noch schnell.
Ja, heute rasen wir ein bisschen durch. Ja, um den großartigen Stefan Raab zu zitieren, wir haben doch keine Zeit. Marco, das war schon mal eine gute Quizfrage. Wir haben heute jeder wieder 5 Filme mitgebracht, die etwas mit KI zu tun haben. Also wo KI im Vordergrund steht, wegweisend unter anderem sogar, wenn es um all die Thematiken gibt, die uns heute beschäftigen rund um KI. Ob es eine Bedrohung ist, was es mit uns macht, was es eventuell bedeutet, eine Maschine zu sein, was es bedeutet, Mensch zu sein. Sehr spannende Themen, sehr spannende Fragen, moralische Implikationen. All das haben wir heute aufgearbeitet und wir haben ein paar Filme dabei, wo ich glaube, die sind nicht so häufig in aller Munde. Ich muss auch fairnesshalber sagen, als wir diese Liste zusammengestellt haben, wollte ich ein paar Filme in der Liste haben, die Marco hat. Und ich glaube, Marco wollte ein paar Filme in der Liste haben, die ich habe. Letztendlich hat Marco ein paar absolute Must gehabt, die bei mir auch drin gewesen wären, aber wir wollten uns nicht so viel doppeln.
Ja, wir haben schon geschaut, dass ich nichts doppelt.
Ja, wir wollten wirklich, dass ich nichts doppelt und das ist der Grund. So, Eve, du hast den Film nicht drin. Ja, ich hab den nicht drin, weil er den hat. So einfach.
Aber umgekehrt ist ja genauso.
Ja, ich muss
also,
aber...
wenn ich in deine Liste gucke, ja, mindestens 3 davon gehören eigentlich auch.
Und der Film, den wir nicht genannt haben, der nicht drauf ist, ist Nummer 5 lebt.
Der ist wahnsinnig gut.
Der gehört drauf. Und erst recht Nummer...
Die Hälfte der Roboter hier auf der IFA sieht aus wie der.
Nummer 5 lebt 2 in New York.
Finde ich auch besser.
Finde ich mehr... Oscar! Oscar! Allein dafür. So. Es ist ja gruselig, meine Stimme so laut krächzen zu hören. Jetzt weiß ich, wie sie sich fühlen.
Es wird jetzt auch schon im Chat erwähnt, Westworld gehört hier rein. Ist die Frage, Film oder Serie? Wenn es um KI geht, würde ich sagen, natürlich die Serie. Aber da das ein Filme-Ranking ist, wird das
ich
nicht passieren.
Ich liebe den Film. Ich muss sagen, ich bin mit dem Film wirklich groß geworden. Und mit der Simpsons-Parodie auf Westworld. Kennst du die?
Ja, ich erinnere mich dunkel. Weil sie halt das 1:1 die Shots wiederholt hat mit dem runtergerissenen Gesicht und alles. Ja. Ich weiß aber nimmer, worum es in der Folge selbst
ist. In Season 1 oder Season 2, sie ist noch relativ früh, oder Season 3 spätestens. Ja. Und sie dreht sich um Itchy und Scratchyland. Mhm. Und
ja.
Ein Mix aus Jurassic Park und Westworld.
Ja.
Übrigens auch mit dem sehr geilen Gag mit den Bordschildern.
Aber wenn's am Anfang von Simpsons ist, ist es ja wahrscheinlich ohne Jurassic, es war ja noch vor Jurassic Park, vor 93, ne?
Stimmt, ja, ja stimmt, dann dürfte es doch Westworld Staffel 5, Staffel 6 sein.
Oh, das war nur Westworld. Ich erinnere mich, dass die Zeichnungen sehr rudimentär waren.
Ja, yeah, aber da ist der Gag mit den Bordschildern. Kennst du den Gag mit den Bordschildern? Bart sucht nach einem Namensschild in einem Souvenirshop für sich und geht alles durch und dann findet er aber kein Bartschild, findet aber Bord. Und dann, Bord, wer heißt denn schon Bord? Dann haben sie mich angesprochen? Nein, mein Kind heißt ebenfalls Bord. Und dann irgendwas durchsage, wir brauchen mehr Bordschilder.
Jetzt muss man dazu sagen, wir reden halt über sehr populäre Filme auch, deswegen überschneidet sich das hier. Ein paar Geheimtipps sind dabei, die nicht jeder von euch da draußen gesehen haben sollte. Es fängt schon bei deiner Nummer 5 an, aber bevor ich jetzt diese Überleitung bastel, mir ist eine Sache sehr wichtig. Ich finde, wir reden ja nicht nur darüber, was die Filme uns sagen wollen über KI, sondern eigentlich auch darüber, wie wir deswegen KI wahrnehmen.
Mhm.
Weil ich glaube, zu dem ganzen Thema gehört ja dazu, dass die Popkultur und ganz wesentlichen viele der Filme, die wir heute vorstellen, unsere Vorstellung von KI für immer verändert haben.
Ja.
Weil das ist es, woran wir denken, wenn wir an KI denken. Woran wir nicht denken, ist das, was KI in Wirklichkeit ist. Also dafür sind wir jetzt nicht Spezialisten, aber ich war neulich sogar bei Media for You in einem Panel, das war schon ein Jahr her, da ging es um KI und da waren auch Wissenschaftler anwesend. Und das ist dann immer noch mal ein bisschen was anderes, als wenn hier die zwei Filmnerds über ihre Lieblingsfilme reden, in denen Killerroboter die Menschheit umbringen wollen.
Sehr realistisch, hör auf, damit es ins Lächerliche zu ziehen.
Ich möchte da mich jetzt nicht als den ausgewiesenen KI-Experten hier hinstellen, auch wenn ich immer mehr mit KI arbeite, also mit damit arbeite und nicht meine Arbeit von KI erledigen lasse. Der wesentliche Unterschied zwischen KI, wie wir so oft im Film feststellen oder sehen, ist halt, die jetzige KI, von der wir alle reden, von der wir überlegen, wie wir sie benutzen können im Alltag, das ist Machine Learning.
Ja.
Das ist was anderes. Das ist auch weit weg von einem Selbstbewusstsein. Die großen philosophischen Fragen der Filme treffen hier nicht ganz zu. Aber ich finde das interessant, wie wir das dann so wahrnehmen und so bewerten und auch diese Angst entwickeln. Hier und da sei sie nicht unberechtigt, das möchte ich nicht jetzt jedem nehmen, wenn wir jetzt all unsere Verteidigungssysteme Skynet-mäßig an eine KI binden würden, ist ja zumindest mit irgendeiner Art von Risiko bestimmt verbunden, nur nicht unbedingt mit einem Bewusstsein, das dann anfängt, die Welt auszuradieren. Das ist ein großer Unterschied. Ich möchte da aber ein Beispiel reinbringen.
Weißt du, was wir ganz tolle Kommentare hier haben?
Ich kann nicht multitasken, deswegen weiß ich das gerade nicht.
Der Knallfrosch 1 hat geschrieben, bin immer noch sehr froh, dass ich Maiv treffen konnte. So ein sympathischer Mensch.
Das ist das, was dir jetzt, weißt du, ich finde, dieser Danny 91, der sagt mit einem Satz hier, also jetzt um zum Thema zurückzukommen, nicht wie toll du bist, der sagt mit einem Satz eigentlich ganz gut, so nämlich, KI haben wir noch lange nicht. Also die KI, von denen wir in den Filmen reden, haben wir noch lange nicht. Es sind aber Filme dabei, die vieles davon, wie KI in unserem Alltag benutzt wird, richtig predicted haben. Also richtig predicted haben. Also selbst Skynet ist nicht so weit von der Prediction in der nahen Zukunft entfernt, aber vieles ist richtig predicted. Es ist nur ein komplett unterschiedliches Verständnis. Und um das ganz bildlich und wieder nerdig klar zu machen, was Machine Learning, also echte KI, eigentlich ist, nehme ich am liebsten eine Serie als Beispiel, die, weil sie eine Serie ist, hier nicht drin sein kann, nämlich The Next Generation.
Ah.
The Next Generation hat eine Schlüsselfolge und ein Schlüsselelement, das uns den Unterschied sehr nahe bringt. Die Schlüsselfolge ist vielleicht sogar besser als fast jeder Film, den wir heute in der Liste haben, finde ich, über KI, über diese große Vorstellung von KI, ist die Folge, in der Data vor Gericht steht und seine Menschlichkeit verhandelt wird. Und sein allerbester Freund, Riker, muss gegen ihn verhandeln, quasi die Anklage vertreten, in der es darum geht, Data für immer abzuschalten und ihn zu reproduzieren, ihm das menschliche Wesen quasi, das ja in ihm drinsteckt, obwohl er ein künstliches Wesen ist, zu entziehen, die Persönlichkeit, und ihn zu reproduzieren. Und in dem Schlüsselmoment dieser Folge, geschrieben von einer Freundin von George R. R. Martin, wird Data einfach ausgeschaltet von seinem besten Freund. Und er gewinnt fast diesen Fall. Und am Ende verliert er ihn zum Glück. Aber er hat seinem besten Freund eigentlich tiefes Unrecht getan, aber Data verzeiht es ihm, weil er viel menschlicher ist als die meisten Menschen im Star Trek-Universum.
Das ist ja häufig die Geschichte. Also das ist ja häufig die Geschichte, die uns immer häufiger vor Augen geführt wird, wie bei Blade Runner oder anderen Sachen. Während die Menschlichkeit selber immer kühler und pragmatischer wird und unemotionaler, haben wir dann Maschinen, die sich quasi danach sehnen, zu fühlen.
Ja.
Oder je menschlicher Maschinen werden, desto gefährlicher werden sie.
Oder
wir machen jetzt weiter mit vor Gericht verhandelt und anerkannt zu werden, ein Mensch zu sein.
Ich weiß perfekt Überleitung, aber ich war noch nicht fertig mit meinem Punkt.
Okay.
Sorry, also, ich heb's dir auf, weil ich habe gesagt, zwei Aspekte in Star Trek zeigen uns, wie KI funktioniert oder eben nicht funktioniert. Wie es eigentlich nicht funktioniert, ist ja Data. Das ist die große Philosophie hinter KI und einem künstlichen Wesen. Das andere ist aber einfach der fucking Bordcomputer. Wie Machine Learning eigentlich funktioniert ist, die Maschinen verstehen viel besser, was wir von ihnen wollen und sie können sehr komplizierte Tasks schnell und einfach erledigen. Und das beste Beispiel dafür ist in Star Trek, wenn jemand in sein Quartier geht und einfach nur sagt, Computer, zeig mir, stellen wir zusammen alle Daten aus dem Föderationsarchiv von und dann kriegen die das sofort. Oder er sagt, Computer, mach mir ein Hologramm, zeig mir Shakespeare, die Welt, ich will da hineingezogen werden, will mich verkleiden und will dann dort mitleben für eine Woche. So, und all das ist möglich in Star Trek, weil der Bordcomputer im Prinzip Machine Learning ist. Es hat nichts mit Persönlichkeit zu tun, nichts mit einem Selbstbewusstsein, sondern einfach nur mit einer verdammt vereinfachten Eingabemöglichkeit und einem Verständnis der Maschine, was du möchtest und dir das zu geben. Das ist eigentlich runtergebrochen, wirklich zutiefst runtergebrochen, was Machine Learning ist.
Ja.
So.
Aber du hattest eine super Überleitung eigentlich geschaffen mit deiner mit deinem Data-Beispiel. Das bringt mich zu meiner Nummer 5 und das ist ein Film, über den viel zu wenig Menschen sprechen. Das ist der 200-Jahre-Mann oder auch der Bicentennial Man mit dem großartigen Robin Williams. Und Robin Williams, wir haben ihn viel zu früh verloren, ich muss auch sagen, Robin Williams ist einer der Schauspieler, egal welcher Film. Und ich meine wirklich egal welcher Film, weil er mitspielt, war es immer eine Bereicherung. Und ich finde, er hat halt auch jeder Figur immer etwas leicht Tragisches gegeben. Selbst in seinen Comedies, selbst in seinen Abenteuerfilmen, wenn du dir Hook anguckst sogar, ist da was leicht Tragisches in diesem Peter Pan. Wenn du dir sogar Flubber anguckst, der ja so fluffig, kinderfreundlich ist, da gab es was Tragisches. Aber das hier ist durch und durch eine Tragödie darüber, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und sich danach zu sehen. Und das, was uns eigentlich so besonders macht, ist die Tatsache, dass wir enden. Mhm. Und das ist etwas, womit wir uns eh sehr ungern beschäftigen, und zwar der Tatsache, dass wir alle enden. Also, dass das es endlich ist. Wir haben hier nämlich einen Dienstroboter, eine Einheit, die Andrew genannt wird. Und sie hat einen Fehler. Das bedeutet, sie wirkt wesentlich menschlicher durch eine Anomalie. Aber weil die Familie so gut damit vibet, möchten sie ihn nicht zurück in die Fabrik geben. Und er verbringt halt Zeit mit Menschen und wird immer empathischer. Er wird empathischer gegenüber der Familie, in der aufwächst. Wenn er versehentlich das Spielzeug kaputt macht von dem kleinen Mädchen, auf das er aufpasst, dann hat er ein Schuldgefühl und will das nachbauen. Aber nach und nach sehen wir, egal wie viel Zeit er mit Leuten verbringt, egal wie nah er denen kommt, er verliert sie. Weil er ist eine Maschine und sie sind Menschen. Sie haben ganz klar ein Ablaufdatum und er ist halt so gebaut, dass er sehr, 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 sehr lange existieren kann. Und ab einem gewissen Punkt empfindet er halt auch die Sehnsucht zu lieben. Ausgerechnet mit der Enkeltochter von seiner ehemaligen Besitzerin. Die genauso aussieht wie seine Besitzerin, was quasi sein erster Crush war. Mhm. Und als er seinen Case durchhauen möchte vor Gericht, ist das Gegenargument, ja okay, aber du stirbst nicht. Du bist nicht menschlich, denn Menschen sterben inhärent. Mhm. Weswegen er ja wirklich alles in die Wege setzt, dass auch er ein Leben hat, das enden kann. Ein echtes Leben. Mhm. Und was ich ganz spannend finde, ist, wie der Film umgeht mit Roboterlogik, also Maschinenlogik und menschlicher Logik. Weil wir haben da eine Frau, die ihn eigentlich liebt, aber die sagt, das ist ja komplett unlogisch, mich zu verlieben in eine Maschine. Ich habe da jemanden, den liebe ich nicht wirklich, aber der hat mir einen Antrag gemacht, mit dem er kommt aus einer guten Familie, er ist nett zu mir. Ich glaube, wir werden Kinder haben. Das ist das Logische. Das heißt, sie denkt in diesem Augenblick wie eine Maschine. Dabei ist ja die Frage, ist es nicht eigentlich logisch für Menschen, eher dem eigenen Herzen zu folgen. Ist das nicht das eigentlich Logische für einen Menschen? Weil am Ende des Tages, du hast ja nur dieses eine Leben. Und deswegen solltest du auch deinem Herzen folgen. Und das macht es meiner Meinung nach ja sogar auch logisch, deinem Herzen zu folgen. Weil alles andere, dann guckst du irgendwann zurück und sagst, oh Gott, so viel Zeit habe ich nur noch. Das ist ja furchtbar.
Was ich an dem Film immer so interessant finde, ist, er verhandelt es eigentlich gar nicht so lange, ob Robin Williams' Figur, Andrew, gell, was?
Andrew.
Ob er menschlich empfindet. Das wird relativ schnell klar. Erst durch seine Mimik, so wie es Robin Williams spielt und so, was der Film auch mit ihm macht. Die Frage ist aber die der Anerkennung. Ob das seine Liebe anerkennt, ob das die Welt um ihn herum anerkennt. Und das über Sterblichkeit zu definieren, ist halt der interessanteste Ansatzpunkt in diesem Film. Ansonsten ist er relativ nah an der Data-Geschichte, die ich gerade gesagt habe, ne?
Ja, und das ist ja, was wichtig ist, es ist seine Entscheidung, zu sagen, ich werde jetzt eine Existenz führen, die auch endet. Und das ist eine so durch und durch nicht robotermäßige Entscheidung, sich dafür zu entscheiden, zu sagen, okay, ich will enden, wenn ich mein Glück gefunden habe und zeigen kann, ich will einfach nur Anerkennung. Ich will es nicht, damit man mir auf die Schulter klopft, ich will einfach nur Anerkennung. Und das ist etwas unglaublich Menschliches, weil in anderen Filmen, zu denen wir noch kommen, ist es auch häufig in der Programmierung drin. Mission erfüllt, Zweck erfüllt, mach mich kaputt.
Ich weiß noch, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Das ist einer der wenigen Filme, die mich zuverlässig zum Weinen bringen, gegen Ende.
Mhm.
So auf einer Herr der Ringe eben, so wie Herr der Ringe mich immer zum Weinen bringt, wenn die Hobbits sich nicht hinknien sollen. So zuverlässig weine ich eigentlich auch bei der 200-Jahre-Mann.
Yeah.
Ich finde das interessant, wenn man jetzt so Jahre später draufblickt, weil ihr habt es vielleicht an dem Trailer gesehen, der hier eingeblendet wurde im Stream. Der Film ist sehr alt, ich glaube 2000?
Ungefähr so, ist die Jahrtausendwende.
Er ist sehr alt, er hat sich noch sehr natürlich auf praktische Effekte verlassen, deswegen ist das Kostüm auch sehr schlecht.
Ich liebe das Kostüm.
Es ist so Metropolis-mäßig, aber cool, weil es halt so aussieht wie aus Metropolis von vor 100 Jahren mittlerweile. Und natürlich hat er digitale Effekte, weil ohne wäre es nie gegangen, sonst wäre dieser Film nicht möglich gewesen. Aber er lebt halt von dieser Performance von Robin Williams. Und das ist eine der Rollen, wo man, finde ich, auch ganz schwer, aber im positiven Sinne, Robin Williams von dieser Figur trennen kann. Ich finde, er geht gar nicht so sehr auf in der Rolle, sondern dieses tief melancholische, was den echten Robin Williams ja umtreibt, ich finde, das ist auch in ihm drin. Gerade mit dem Ende. Gerade mit dem Ende. Und deswegen hittet das Ende heute sogar noch mal anders als vor 15, 20 Jahren.
Ich finde, die meisten Robin Williams-Filme, mit dem, was wir jetzt über ihn wissen, die hitten anders. Alle. Weil jeder einzelne Film, er war ein Clown, der Leute zum Lachen gebracht hat, trotz seiner inneren Dämonen. Ja. Und du siehst in all seinen Performances, wirklich all seinen Performances, du siehst da eine gewisse Tragik. Und Comedy ist nichts anderes als Tragik versus plus Timing. Comic ist nichts anderes als Tragik und Timing. Und etwas Gewisses siehst du immer in all seinen Rollen. Ich meine, Mrs. Doubtfire, einer seiner beliebtesten Comedies, es ist trotzdem ein Vater, der so traurig ist, dass er keine Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Das ist die Grundgeschichte. Die ist ja auch sehr traurig. So Jumanji, es ist ein Kind, dem seine Zeit genommen wurde und der in der Wildnis groß geworden ist, kommt zurück, sein Papa ist tot. Also es ist immer... Es hat immer etwas mit Verlust zu tun. Es hat immer etwas damit zu tun, dass die Welt, für die du gelebt hast, in sich zusammenfällt. Das ist eine Thematik, die es sehr häufig in Robin Williams' Filmen gab. Auch in Good Morning Vietnam. Das ist schon fast autobiografisch. Er ist ein Radiohost, der Leute begeistern möchte in einer Welt, die grausam ist.
Es ist auch eine wahre Geschichte.
Ja.
Er ist ein bisschen der tragische Clown in fast jeder Rolle. Auch Club der Toten Dichter und so weiter. Er ist am Ende auch das Opfer seines Schaffens, aber nicht, also er hat geschaffen in der Bereitschaft, sich zu opfern.
Ja, und Good Will Hunting geht's darum, dass er jemand anderem helfen will, aus diesem Loch rauszukommen.
Und in Bisexual Man geht's darum, die Bereitschaft, sich zu opfern, um etwas zu erreichen.
Ja.
Also, wenn wir irgendwann die Menschlichkeit von KI, von der richtigen KI verhandeln sollten, ist es einer der Filme, der so als Beweisstück aufgeführt
wird. Und was ich liebe,
Gerichtsverhandlung.
Ich liebe das mutige Ende. Das heißt, wenn er quasi schlafen geht und nicht mehr aufwacht, dann wird erst verraten, was bei rausgekommen ist und er kriegt es gar nicht mehr mit.
Ach, stimmt.
Das finde ich hart. Und seine Frau, die er mittlerweile geheiratet hat, die ebenfalls alt ist und seine Hand hält, möchte bei ihm sein und lässt die Maschinen abstellen, damit sie bei ihm sein kann.
Ja.
Also,
was mich da nie loslässt, ist dieser eine Satz, der dann gesagt wird, der ja sein Markenzeichen durchgehend durch den Film ist. Weil er wurde ja als KI in die Welt gesetzt.
Mhm.
Das heißt, er hatte einen Purpose, einen Auftrag, einen Zweck. Und der Zweck spiegelt sich immer in diesem Satz wieder, der ihm dann ganz am Ende, das ist das Letzte, was er hört in seinem Leben, gesagt wird, stets zu Diensten.
Ja.
Stets zu Diensten, sagt er. Und das ist, ich bin traurig, wenn ich dran denke. Also den Film kann ich echt nur empfehlen. Der ist leider sehr selten und ich glaube, gar keiner Flatrate zu streamen.
Ich finde es traurig, dass so wenig über den Film geredet wird. Ja. Ich habe den irgendwie vor 2 Jahren oder 3 Jahren mal wieder geguckt und habe vergessen, ich finde ein paar KI-Filme haben richtig hart aufs Maul gekriegt, so zu ihrer Zeit. Und haben dann danach so ein Kult-Following gekriegt. Einer davon ist sogar Steven Spielbergs AI. Der wurde krass nicht gemocht, als der rauskam. Und dabei finde ich den unfassbar traurig.
Sagen wir später vielleicht ein bisschen mehr dazu.
Ja, aber ich finde den unfassbar traurig. Unfassbar traurig.
Ich habe einen anderen Film jetzt für meine Nummer 5 genommen. Wir wechseln ja immer ab. Du deine Nummer 5, ich meine Nummer 5, Nummer 4, Nummer 4, Nummer 3, Nummer 3. Und meine Nummer 5 ist eigentlich ein Film, der in sehr vielen Filmlisten auf einer Nummer 1 ist. Und zwar egal welches Genre, egal welches Ranking. So beste Filme.
Mit einem der besten Bad Guys der Filmgeschichte.
Absolut. Es geht auch ein bisschen um diesen Bad Guy. Ich finde, es ist, was die Darstellung von KI angeht, wahrscheinlich der revolutionärste Film auf der Liste. Gleichzeitig verliert er sich so sehr in einem Mythos, den er drumherum aufbaut, dass es eigentlich gar nicht klar ist, ob es überhaupt über KI geht. Ob es um KI geht. Wenn, dann vielleicht KI als Werkzeug. Wir könnten jetzt stundenlang nur darüber philosophieren, über einen der besten Bösewichte der Filmgeschichte.
Und einen der besten Filme aller Zeiten.
Einer der besten Filme aller Zeiten. Auf jeden Fall mit einem der besten Namen aller Zeiten für einen Bösewicht. Da gibt's auch immer dieses Mysterium, und man weiß nicht, ob das stimmt, das wird immer als Fact verkauft, aber niemand weiß, ob das stimmt, dass damals war ja einer der größten Hersteller von Computersystemen, ich glaube bis heute, IBM. Und wenn man bei IBM im Alphabet I, B und M jeweils einen Buchstaben weitergeht, nach vorne geht, dann kommen andere Buchstaben dabei raus, nämlich H-A-L. Und das kann man als Hell aussprechen, zu Deutsch Hölle. Und so kommen wir zu Hell 9000 aus dem Film 2001, Odyssee im Weltraum.
Ja.
Stanley Kubricks absolutes Meisterwerk. Einer der Filme, die ich unfassbar liebe, aber nur einmal am Stück gesehen habe. Weil ich guck den nicht gerne komplett nochmal. Ich guck den mal phasenweise.
Es ist ein schwieriger Film. Es ist einer dieser Filme, da musst du halt wirklich in der Laune sein. Es gibt bestimmte Filme.
Man hat nie die Laune. Niemand hat die Laune für 2001.
Nein, nein, nein. Also ich tatsächlich, das ist für mich ein Film. Ich bin ja ein sehr stimmungsabhängiger Filmegucker. Und den habe ich mir vorgenommen, diesen Herbst zu schauen. Es ist kein Film, den man in der Sommerzeit schaut.
Der kommt gerade wieder im Kino, ne?
Ja.
Also zumindest bei uns in München läuft der. Ich werde ihn mal verpassen, weil ich hier auf der IFA bin. Der läuft nämlich morgen, glaube ich. Ich glaube morgen am Sonntag, wenn ihr den Podcast hört. Ich meine, da läuft er in München und ich muss den dann deswegen leider skippen. Oh, das war nächste Woche oder so. Ich weiß auf jeden Fall, dass es terminlich nicht ging. Ja. Und deswegen werde ich es verpassen, weil ich hätte ihn gerne im Kino am Stück nochmal gesehen. Weil der ist ein Erlebnis. Der fängt ja auch an mit, jetzt muss ich überlegen, also sprach Zarathustra.
Was?
Also sprach Zarathustra oder wie heißt das? Zarus?
Ich habe dich gerade nicht akustisch gehört.
Ja, ich spreche das nicht so bewusst richtig falsch. Also ich will das nicht falsch aussprechen hier ins Mikro. Es ist Wagner. Ich glaube, es ist sogar Wagner. Und damit beginnt ja berühmterweise der Film. Aber es geht ja sehr viel darum, um das menschliche Werkzeug. Du hast ja den berühmtesten Matchcut der Filmgeschichte, dass der Affe der jetzt gelernt hat zu morden mit einem Werkzeug, der dieses Werkzeug nutzt, den Knochen, dass er ihn in die Luft wirft. Und Matchcut bedeutet, man schneidet zwei Bilder aneinander, die sich sehr ähneln. Und dann ist das fast wie ein fließender Übergang, wo das eigentlich so jump-cuttig, so was komplett anderes ist. Und der Film schneidet berühmterweise von dem Knochen, der sich in der Luft dreht, zu einer Raumstation, die sich um die Erde dreht. Und metaphorisch gesehen bedeutet das natürlich, die Menschheit hat das Werkzeug immer und immer weiterentwickelt und ist jetzt tausende Jahre später an diesem Punkt. Und der Gipfel des menschlichen Fortschritts ist ja hier HAL 9000. Also die KI, die den Raumfahrern helfen soll, ihr Ziel zu erreichen. Und diese KI wendet sich aber gegen sie. Und was ich so ikonisch an dem Film finde, ist nicht nur, dass er KI als Bösewicht darstellt, was ja 1968, glaube ich, noch sogar noch vor der Mondlandung unglaublich revolutionär ist im Sci-Fi-Bereich, sondern die Art, wie er es darstellt.
Ja.
Ich erzähle ja immer so gerne von meinem allseits geliebten Kuleshov-Effekt. Ich weiß nicht, wer im Chat kennt den Kuleshov-Effekt? Ich erkläre ihn gerne hier. Und da draußen sehe ich zumindest kein anerkennendes Nicken. Der Kuleshov-Effekt ist ein Phänomen aus der Sowjetunion noch. Das hat ein russischer Filmemacher entdeckt, in den 20er Jahren, glaube ich, sogar noch. Und zwar hat er testweise, Kuleshov hieß er natürlich, hat Bilder von einem berühmten sowjetischen Schauspieler genommen und hat ihm die Regieanweisung gegeben, schau neutral, denk an gar nichts. Er hat es aufgenommen. Und dann hat er andere Sachen aufgenommen. Er hat sich, er hat Essen gefilmt, mhm. Er hat ein totes Mädchen gefilmt im offenen Sarg, und hat diese Sachen unterschiedlichem Testpublikum unterschiedlich geschnitten gezeigt. Also das Essen, Schnitt auf den Schauspieler, Schnitt auf das Essen. Und dann hat das Testpublikum im Fragebogen gesagt, oh, ist krass, wie gut er den Hunger dargestellt hat. Und dann wiederum mit dem toten Mädchen, oh, unglaublich, wie er Trauer dargestellt hat. Mhm. Und das ist der Kuleshov-Effekt. Das Wissen des Filmemachers, dass wenn man Sachen gegenschneidet, obwohl du es mit absoluter Ausdruckslosigkeit gegenschneidest, die absichtlich so gespielt war, interpretieren Menschen trotzdem etwas hinein.
Yeah.
Und das macht HAL 9000 so besonders, weil HAL 9000 wird dargestellt durch eine Kameralinse, Schrägstrich, eigentlich eine rote Lampe. Ja. Ist eigentlich eine rote Lampe und die Kamera fährt nur ganz langsam drauf und der ganze Film erzählt sich so.
Im Grunde genommen das Auge von Sauron. Es ist das Höllenauge, das dich anguckt.
Aber das Auge von Sauron hat noch Mimik. Also wenn es merkt, dass die Hobbits gerade auf sie zulaufen, verschärft sich das Auge.
Das Besondere an HAL ist, dass sich auch nie was in der Stimme ändert.
Stimmt.
Die Stimme wird nicht wütend. Die Stimme bleibt freundlich wie ein Betriebssystem. Die Stimme bleibt neutral. Und das ist das, was es so wirklich verflucht gruselig macht. Wir haben es gebaut. Es dient uns, aber es schätzt uns jetzt ein als etwas, was ihm unterlegen ist. Und das ist leider auch der Fall. Ja.
Aber der Film hat uns bis heute geprägt. Also so viele Filme, die auch KI auch nur im Ansatz drin haben, stellen die KI oft als etwas Ausdruckloses dar, mit einer unemotionalen Stimme. Und das creeped us the fuck out, wenn man
absolut
so sagen möchte. Und HAL 9000 hat das etabliert, hat es perfektioniert anhand dieses Kuleshov-Effekts. Und ich glaube, der Film wirkt halt bis heute nach, 60 Jahre später fast, einfach dadurch, dass wenn wir an KI denken und egal wie du sie darstellst und wenn sie dann auch noch monoton spricht, ist sie dir unheimlich.
Absolut.
Ob ihr jetzt den Film gesehen habt, ich sehe gerade im Chat wird drüber geredet, ob man den Film kennen sollte oder nicht, was eigentlich ein bisschen traurig ist. Es ist bis heute so, weil andere Filme das ja kopiert haben. Mit anderen Filmen, über die wir heute reden, allein dieses rote Auge spielt ja heute nochmal eine Rolle. Das wird uns nie loslassen, wird uns immer prägen und uns immer vorsichtig sein lassen, was KI angeht. Vielleicht auch zu Recht, aber bestimmt auch ein bisschen in eine falsche Richtung gelenkt. Aber ja, dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk.
Ja.
In der Darstellung der KI.
Und weißt du was? Nachdem ich jetzt wieder ein paar Szenen gesehen habe, erst recht im Remastered, in HD, ich habe den auf Blu-ray, ich will mir den jetzt nächste Woche angucken.
Aber check doch mal die Kinos hier in Berlin.
Ja.
Es kann sein, dass der im Kino läuft, weil im Kino, wann hat man schon mal die Gelegenheit? Ich würde den gerne im Kino nochmal sehen. Ich will den gar nicht im Heimkino sehen. Es wurde auch über den Begriff Space Opera diskutiert. Bei keinem Film, außer Star Wars natürlich, trifft das so sehr zu wie bei 2001.
Ja.
Ist eine Oper?
Es ist definitiv eine Oper. Und es ist auch einer dieser Filme, die man kaputt interpretieren kann. Das tatsächliche Ende, was hat das auf sich mit dem Embryo und allem Möglichen? Mhm. Es gibt so viele unterschiedliche Deutungen. Und bisher hat Stanley Kubrick, er hat sich ja dazu geäußert, zu allen Analysen, die er gesehen hat, unter anderem von Filmwissenschaftlern. Und ich weiß nicht, ob er Leute trollt oder nicht, aber was er gesagt hat dazu, kennst du sein Statement dazu?
Zu KI oder zum Film?
Nein, zu den Analysen, was den Film angeht.
Sag mal.
Dass nicht eine Analyse nah dran ist zu dem, was er im Kopf hatte, abgesehen von einem 12-jährigen Mädel, das ihm etwas geschickt hat, sie war am nächsten dran.
Aber ich halte es da sehr mit Christopher Nolan. Es kommt nicht drauf an, was er sagen wollte, sondern wie die Leute es verstehen und was sie darin sehen.
Das ist ja für mich etwas, ohne jetzt zu krass vom Thema abkommen zu wollen, aber das ist ja etwas, was mich sehr häufig in modernen Filmen stört, weißt du? Ich mag es nicht, wenn ein Film plakativ mit irgendeiner Message umgeht, erst recht im Genre-Kino. Das ist was anderes, wenn es ein Historienfilm ist oder wenn es ein Film ist, der inhärent politisch ist, weil er auf eine echte politische Situation anspielt. Aber wenn man das Genre-Kino benutzt, finde ich, muss man subtiler sein, indem man einfach mal uns anreizt, zu sagen, was sehen wir denn darin? Das finde ich viel spannender. Mich interessiert es, also zum Beispiel, wenn ich etwas, eine vage Theorie in den Raum geworfen habe, früher zu meinen Lieblings-Mystery-Serien, hat es mich nicht zwingend interessiert, wie Leute zu meiner Theorie stehen. Ich wollte wissen, wie die dazu stehen, weißt du? Ja. Was sehen sie darin? Das finde ich das Interessante. Ich finde es nämlich geil, das ist wie in einem guten Museum. Du guckst ein Bild dir an und 10 Leute sehen etwas anderes in diesem Bild.
Was siehst du denn dann in 2001? Weil das finde ich ja so interessant dran, dieses Ende oder überhaupt die Entwicklung von Hell lässt ja so vieles offen. Also es gibt ja keine absolute Antwort darauf, warum Hell sich benimmt, wie sie sich benimmt. Ist es einfach das KI gone rogue, weil natürlich.
Das ist ja
es,
klar.
Ist es der Monolith, der die KI beeinflusst? Oder ist es ja gleichzeitig, der Monolith hat ja die Affen zuerst beeinflusst, die Menschenaffen. Mhm. Und damit auch die Menschen, auch bis zum Ende halt des Films die Menschen. Aber hat er auch die KI beeinflusst und bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass die KI eben doch eine Persönlichkeit entwickelt, wenn sie von dem Monolith beeinflusst werden kann?
Das ist eine interessante Theorie, aber meine Frage ist immer, was ist die Neugeburt mitten im Weltall?
Ja.
Das ist eine spannende Frage und ich möchte hierzu gar nicht meine Theorien äußern, ich möchte wissen, was du davon hältst.
Von der Neugeburt im Weltraum?
Ja.
Oh, ich hab da wirklich gar keine Meinung dazu einfach. Also ich finde, weißt du, ich mag ja den Begriff Zirkelschluss dafür immer zu benutzen, dass der Anfang das Ende bedingt. Und wir haben am Anfang die Geburt der Menschheit erlebt in diesem Film. Und er endet mit der Geburt der Menschheit und sogar mit dem Tod, also Foreshadowing, wie der Tod der Menschheit aussieht und die Geburt der Menschheit. Und was das jetzt bedeuten soll, kann ich für mich nicht beantworten.
Ich glaube, es geht dahin, dass der Mensch wirklich zurückgeworfen wird, wortwörtlich in der Entwicklung mit allem, was er geschaffen hat, dass er wirklich zurückgeworfen wird, aber diesmal alleingelassen ist und dass das die Metapher dafür ist. Alleingelassen ohne jegliche Werkzeuge, die ihm das ermöglicht haben, wo wir gelandet sind am Ende von 2001 A Space Odyssey.
Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, aber ich würde gar nicht so sehen, weil dann fehlt mir... Ich glaube nicht, dass der Film darauf hinarbeitet, zu sagen, dass der Mensch zurückgeworfen wird.
Oder dass das nächste Level erreicht ist. Also es ist halt beides spannend. Ich will ihn noch mal gucken. Ich will auch ein Video dazu machen. Auf Belief will ich schon ewig. Aber der einzige Grund, ist auch einer der Gründe, ich will ja wirklich ein Video dazu machen.
Mhm.
Schon ewig lange.
Mhm.
Aber im Hinterkopf fragst du dich, wie fängst du an mit einem Video zu 2001 A Space Odyssey? Weißt du? Und...
Eigentlich mit viel Musik und Bildern, ne?
Nein, ich meine, wenn du dir rausnimmst, da eine Interpretation, eine Analyse rauszunehmen. Und ich rede wirklich auch vom Inhalt. Da krieg ich ja jetzt schon, ohne Witz, nasse Hände, die Idee, wie fange ich dieses Video an?
Ich finde, also das also ganzheitlich zu verhandeln, geht fast gar nicht. Also nicht in einem YouTube-Format. Wir kriegen es nicht mal hier in 7 Minuten hin. Aber wir lassen es einfach damit zurück, so wie der Film euch zurücklässt und wenden uns deine Nummer 4 zu.
Aber schreibt uns trotzdem eure Interpretation, bitte, bitte, zu 2001 A Space Odyssey. Ich will sie einfach lesen. So, also das ist alles, was ich dazu sage. Als nächstes auf meiner Liste haben wir tatsächlich einen Film, den ich kriminell unterschätzt finde und der für mich auch inoffiziell ein Prequel sein könnte zu einem anderen Film auf unserer Liste. Ja.
Ah, okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber...
Nee, das erkläre ich noch.
Okay.
Ja. Es ist ein Film von Alex Proyas, der mit Filmen wie The Crow, Dark City, so ein bisschen das Motiv bedient des Detective Noirs. Und das hat er hier gemixt mit den 3 Gesetzen der Maschinerie, der Roboter, den 3 robotischen Gesetzen. iRobot hat ein Genre-Actionfilm mit extrem viel Sci-Fi drin. Und ich muss sagen, erstens, das ist jetzt ganz abseits der KI-Thematik, dieser Film kam raus, als Will Smith der Hollywood-Megastar schlechthin war. Also Will Smith, der mittlerweile ja wirklich seine Karriere mehr und mehr kaputt gemacht hat. Und ich habe letztens dieses peinliche Video gesehen, wo er gesagt hat, ja, ich kann auch Gangster-Rap. Und da gibt's ja zig Reaction-Videos, die sagen, nee, kannst du nicht. Aber Will Smith war damals next level. Also wenn ich Will Smith gehört habe, bin ich ins Kino.
Der ist zusammen mit Tom Hanks, haben sie den größten Streak an 100 Millionen Dollar Filmen.
Der beiden. War aber auch der absolute, also dieses Charisma und dieser Range, den er auch hatte, von Comedy zu Drama, zu Action, zu massentauglich, der Typ war der absolute Hammer und ich liebe ja seine frühe 2000er Karriere. Und iRobot war ein Film, der mich damals komplett von den Socken gehauen hat und ich nie verstanden habe, warum der so untergegangen ist und über den viel zu wenig gesprochen wird. Dabei war da gar kein finanzieller Erfolg.
Ja, aber ein Flop war auch nicht, oder?
Nee, er war kein Flop. Ich habe ja doch gesagt, dabei war er gar kein finanzieller Misserfolg.
Ach so, Misserfolg, du hast Erfolg
gesagt. Ach so, sorry. aber über den spricht so gut wie niemand. Dabei finde ich den durchgehend unterhaltsam. Er hat auch das coolste Product Placement ever für Converse-Schuhe, die ich sonst auch sehr häufig trage.
Stimmt, die sind nachher erst wieder cool geworden, ne? Er hat sie als Retro-Vintage
genau,
Internet geordert
genau.
Oder so.
Und in dem Film geht es halt darum, dass wieder so ein Megakonzern Roboter entwickelt hat, Dienstroboter, die dir helfen.
Die übrigens alle so aussehen wie die Roboter der IFA.
Genau.
Eine Halle weiter sieht jeder zweite Roboter genauso aus wie die Roboter in iRobot.
Und da soll jetzt ein neues Modell kommen. Also das heißt, die alten werden abgeholt und wirklich in Müll geworfen.
Mhm.
Und die sollen ersetzt werden durch eine verbesserte Version. Aber als der Schöpfer, also der geistliche Vater dieser KIs, tot aufgefunden wird, haben wir ein Mystery-Plot, ein Murder-Mystery-Plot mit Detective Spooner, gespielt von Will Smith, der sowieso einen ganz persönlichen Hass hat auf Roboter. Es entfaltet sich auch später, woher das kommt. Er kommt mit dieser pragmatischen, kalten Art nicht klar, aufgrund eines traumatischen Erlebnisses, das ihn sehr geprägt hat. Und das hetzt ihn quasi auf den persönlichen Roboter Sonny, gespielt vom Ermordeten, gesprochen von Alan Tudyk, der sich ja auch erst letztens geäußert hat, dass er aus Marketing voll rausgenommen wurde.
Ja, das iRobot war gerade erst wieder in den News.
Mhm.
Deswegen, weil Alan Tudyk im Zuge von Andor und wo spielt er jetzt noch gerade mit Creature Commandos von James Gunn? Ich überlege gerade, er hat den Roboter in Superman noch gespielt.
Ja, yeah, genau.
Gary oder Nummer 4.
Ja. Yeah.
Und da ging es eben darum, in einem Podcast oder so, dass er ja immer wieder darauf runtergestampft wird, dass er Synchronrollen annimmt, die Roboter komischerweise sind. Also wie zum Beispiel K2SO aus Rogue One und Andor. Und da hat er erzählt, dass er damals ein iRobot beim Testpublikum, dass seine Figur, seine Darstellung mit Abstand am besten ankam, weit vor Will Smith. Und dass dann damals die Agency von Will Smith, beziehungsweise Will Smith selber, Fragezeichen, interveniert haben, dass das ja nicht sein kann, dass ein anderer Schauspieler in einem Will Smith-Film so viel besser beim Publikum abschneidet. Und dann haben die quasi jegliche Promo für seine Beteiligung an dem Film komplett runtergefahren. Sieht man überhaupt in den Credits, muss ich mich schon fragen.
Vielleicht. Das glaube ich schon.
Aber das war's. Also kaum ein Mensch weiß, ich wusste das tatsächlich nicht bis zu diesem Interview, dass Alan Tudyk da schon einen Roboter gesprochen hat.
Ja, und das Spannende ist, also in dem Film geht es halt um diese Robotergesetze, dass ein Roboter die Aufgabe hat, jeden Befehl eines Menschen zu befolgen, gleichzeitig jeden Menschen zu beschützen, gleichzeitig aber nicht zuzulassen, dass ein Mensch zu Schaden kommt.
Ist ja klar, dass die Robotergesetze echt sind?
Ja, ja.
Ja, ja.
Absolut.
Asimov, glaube ich.
Ja, ne? Ja. Und dann kommt man zu der Conclusio, diese Gesetze stehen mit sich selber im Konflikt, weshalb es nur eine natürliche Antwort gibt, und das ist Revolution. Und dann ist halt auch die Frage, wenn ein Roboter vor diese unterschiedlichen Gesetze gestellt wird, muss er halt auch manchmal abwiegen, welches Leben lohnt es sich mehr zu retten? Oder wenn ein Roboter die Aufgabe kriegt, Menschen zu beschützen, muss er da nicht Menschen auch vor sich selbst beschützen? Und inwiefern hast du dann aber noch ein freies Leben? Wenn der kann dir auch sagen, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Zigarette rauchst, nee, damit tötest du dich, darfst du nicht. Oder Schokolade, darfst du nicht. Oder er hat berechnet, wenn du dich ans Auto setzt, da kannst du ja einen Unfall bauen.
Ich finde ganz interessant an dem Film, was ihn so altern lässt. Übrigens, wir hatten den Trailer hier gesehen im Stream für zur 15th Anniversary und ich war selber gerade nochmal schockiert, wie gut es immer noch aussieht.
Oh ja.
Der Film sieht aus, als wäre gestern entstanden. So aufwendig war der CGI. Aber diese drei Regeln der Robotik, also ich kriege jetzt gerade nicht mehr zusammen, ne? Also die man aufstellen kann: Tu keine Menschen weh. Schade ihm nicht. Der Chat wird's wissen. Der Chat wird uns gleich schreiben, was diese drei Regeln nochmal sind von Asimov zur Robotik.
Folge dem Befehl.
Was uns der Film ja zeigt, ist, dass diese drei einfachen, von Menschen gestellten Regeln, je nachdem, wie du sie nach reiner Logik interpretierst, widersprüchlich sind.
Ja, und was ist logisch? Das ist ja so ein bisschen die Frage. Es geht ja ein bisschen darum, dass, also ich werde jetzt einen Spoiler raushauen zum Film. Detective Spooner wurde das Leben gerettet, während ein kleines Mädchen, das er retten wollte, zurückgelassen wurde. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit berechnet wurde, es war wahrscheinlicher, dass Detective Spooner überlebt, also weil die beiden waren beide am Ertrinken, also hat der Roboter gesagt, der ist näher dran, den hole ich raus. Aber das ist herzlos. So, und das ist halt das Ding. Das eine ist ein Kind.
Ich muss gerade lachen, weil der Chat gesagt hat, ich muss für die drei Gesetze die ChatGPT fragen.
Ja, die drei Robotergesetze. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit dem ersten Gesetz kollidieren. Ein Roboter muss seine eigene Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit dem ersten oder zweiten Gesetz kollidiert. Und das wird ständig kollidieren. Das wird ständig kollidieren, weil wenn ein Roboter uns schützen muss und auch nicht untätig sein darf vor etwas, was uns gefährden könnte, dann dürfen wir das Haus nicht verlassen. Weil rein theoretisch können wir in einen Gulli fallen. Rein theoretisch können wir mal unachtsam über die Straße gehen und es kann was passieren. Dann müsste der eine Ausgangssperre verhängen. Dann müsste der unser Zuhause auspolstern mit Watte.
Es ist auch zu nüchtern formuliert, weil das menschliche Leben wird hier runtergedampft auf menschliches Leben oder nicht menschliches Leben oder das Leben des Roboters. Aber wir Menschen wegen Menschenleben ja unterschiedlich ab. Und das ist ja auch so ein Schlüsselpunkt des Films. Will Smith wertet ja sein Leben anders als das seiner Liebsten. Und er ist den Robotern böse, weil sie sein Leben anders gewertet haben oder die Chance
nicht seiner Liebsten, sondern von einem Mädchen, das...
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Tochter oder die Frau?
Nein, weder noch.
Was war's?
Er war ein Polizist, hatte einen Autounfall, mitten ist in ein Auto geknallt,
ach so.
In dem auch ein kleines Mädel im anderen Auto war. Die Familie war tot, das Mädel war im Auto eingesperrt und er war ebenfalls im Wasser. Der Roboter ist runtergesprungen, hat sich beide Autos angeguckt und hat die Wahrscheinlichkeit gerechnet, es ist wahrscheinlicher, Will Smith rauszuholen.
Ja.
Und der hat geschrien, rette das Mädchen, rette das Mädchen. Das heißt, Will Smith musste zugucken, wie ein kleines Mädchen ertrinkt in einem Auto. Und es war wahrscheinlicher.
Sorry.
Ja,
nee, mach's zu Ende. Ich war gerade erschrocken mit dem Chat, der hat was super Gutes gesagt.
Aber das heißt ja auch, dass Will Smith in dem Film Survivor's Guilt hat.
The Spawn hat geschrieben, der einfachste Befehl, der alles aushebelt, ist, töte mich.
Ja.
Gut. Also der.
Ja, und nur weil ich sage, dass das ein Prequel sein könnte zu einem anderen Film, es gibt ein animiertes Meisterwerk, meiner Meinung nach, von den Wachowskis, das heißt Animatrix.
Ja, halb von den Wachowskis.
Ja.
Haben ja andere Künstler
das gemacht. Ja, andere Künstler gemacht, aber die haben die meisten Drehbücher geschrieben.
Ach, echt jetzt?
Ja.
Sie haben es hauptsächlich kuratiert.
Und The Second Renaissance ist das offizielle Prequel zu Matrix.
Mhm.
Und da geht es um die drei Gesetze. Mhm. Da geht es um eine Gesellschaft, die genauso aussieht wie iRobot.
Mhm.
Da geht es um einen Roboter, der in der Lage war zu entscheiden.
Mhm.
Und zu dem die anderen Roboter aufgeschaut haben. Das war quasi deren Caesar aus Planet of the Apes. Das war quasi Roboter Moses. Und wenn du dir anschaust, wie iRobot endet, was ist der letzte Frame des Films?
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, das ist der Punkt, weil das ist nämlich der Startschuss für Matrix. Viele Leute feiern das Ende, weil wir so auf Sonnys Seite sind. Und Sonny und Spooner verstehen sich ja gut und geben sich die Hand. Aber am Ende des Films, Sonny hatte immer, obwohl er eine Maschine ist, wie eine Art Traum, den er auch gezeichnet hat. Er steht auf einem Berg und unter ihm stehen zig Wesen. Und am Ende, nachdem diese Roboter alle umprogrammiert wird, wird denen gesagt, geht wieder zur Basis, ihr müsst behandelt werden, bla bla. Und Sonny ist aber frei und steht oben auf einem Gipfel. Und all die Roboter, die jetzt eigentlich zurückgerufen wurden, schauen ihn sich an und bleiben kurz stehen. Mhm. Und das ist der Startschuss für Animatrix und für Matrix quasi. Also wirklich, das ist halt, und ich liebe dieses kleine, feine Easter Egg, weil das ist der Punkt, wo man sich sagt, okay, was ja auch Sinn ergibt, sie sehen etwas, was sie jetzt lernen müssen. Sie lernen ja schnell. Ja. Und wenn sie sehen, sie erkennen ja andere Maschinen und diese Maschine macht das, also muss ich auch das aufholen, quasi mich updaten. Spannend.
Ich möchte deine Schlussworte jetzt nutzen für eine Überleitung auf zweifacher Ebene. Das eine ist, du hast gesagt, Vorbild von Matrix, Startschuss von Matrix. Mhm. Der Film, den ich jetzt gewählt habe als meine Nummer 4, glaube ich, sind wir, ne? Ja, Nummer 4, ist einer der größten Einflüsse für Matrix überhaupt. Entstand nur wenige Jahre vorher. Und wenn man gewisse Szenen aneinander schneidet, sieht man das auch, woher sich die Wachowskis auch bedient haben, weil die haben ja von Matrix im Prinzip alles zusammengeklaut. Da ist im Prinzip kein eigener Gedanke drin, aber perfekt zusammengesetzt, so dass so ein perfekter Film dabei entsteht. Aber anderes Thema. Es gibt einen anderen, also der Film, den ich jetzt ausgewählt habe, ist auch ein großes Vorbild von Matrix, aber iRobot hat noch ein Subthema. Das ist nicht nur die KI, sondern die Grenze zwischen Mensch und Maschine, auch in Person von Will Smiths Figur, weil der ja bei diesem besagten Unfall, der ihn so geprägt hat, seinen Arm verliert. Und dieser Arm wird dann durch einen künstlichen Arm ersetzt. Also ist er Part Machine oder Cyborg, wie man es im Sci-Fi eigentlich nennt. Und es verschwimmt ja dann auch bei Cyborgs, hast du dieses Metathema in anderen Filmen, wie zum Beispiel den ich jetzt habe, in denen diese Grenze zur Diskussion gestellt wird. Ab wann, wie viel Cyborg kannst du aus den Menschen machen, bis kein Mensch mehr übrig bleibt? Und das macht dieser Film. Ich habe mir erst überlegt, ob er überhaupt hier reinpasst, aber passt eben aus diesem Grund und aus einem anderen Grund auch wieder der Antagonist perfekt in dieses Thema rein. Es ist nämlich der Anime-Klassiker von 1995, Ghost in the Shell.
Must be the reason why I'm king of my castle.
Ja, das auch. Und mein erster Kontakt zu Ghost in the Shell, ehrlich gesagt. Ich kannte das natürlich lange vor dem Anime.
Ja. Ja, Wahnsinnsfilm. Absolut Wahnsinnsfilm. Und ich breche jetzt auch sogar die Lanze fürs Live-Action-Remake. Ich finde, das kriegt zu viel Hate.
Ich finde, das kriegt zu viel Hate, weil es saugeil aussieht. Ja. Ich finde, es sieht saugeil aus, aber im Gegensatz zu Ghost in the Shell, also der philosophische Unterbau bei dem Remake von Ghost in the Shell geht halt komplett verloren.
Ja.
Also komplett. Weil, also ich kann ein ganz einfaches Beispiel bringen, dieses Festlegen darauf, wer die Hauptfigur eigentlich ist in der Persönlichkeit. Ich hab leider den japanischen Namen vergessen, aber im Remake ist es einfach Scarlett Johansson. Da denkst du gar nicht drüber nach, weil es ist eigentlich albern, dass Scarlett Johansson einen japanischen Namen hat. Andererseits ist sie ja ein Cyborg.
Ja, nicht mal das Gesicht. Mich hat das überhaupt nie gestört.
Ich hab das nicht so sehr gestört, aber es ist trotzdem ein bisschen off.
Na, sie ist aber nicht, also das, ich finde das viel krasser, wenn danach ihre, wieder ein Bekannter,
Wir sind halt in Berlin, ne?
Ja, also ich finde es viel krasser, dass die Mutter sie trotzdem erkennt, obwohl sie so anders aussieht, komplett anders. Und das finde ich eigentlich eine Stärke des Films. Also.
Ja, Ghost in the Shell ist auf jeden Fall ein Klassiker des Cyberpunks. Zusammen mit Blade Runner wahrscheinlich auch so visuell, damit das einflussreichste im Cyberpunk. Also ein Spiel wie Cyberpunk 2077 wäre so gar nicht denkbar, auch wenn die Vorlage Cyberpunk, diese Rollenspielvorlage, schon sehr viel älter ist. Dass das so aussieht, wie es aussieht, hat viel mit Ghost in the Shell zu tun. Und was es mit KI zu tun hat, ist zum einen, du hast einen KI-Bösewicht, das ist der Puppet Master, der in der Lage ist, Maschinen, also künstliche Intelligenz, zu kontrollieren und zu beeinflussen. Aber er ist es auch bei Menschen in der Lage. Und das bedeutet ja wiederum, okay, wie hart ist denn die Grenze, wie weich ist die Grenze eigentlich zwischen Mensch und Maschine, wenn er beides kontrollieren kann? Umgekehrt, der Puppet Master selbst sieht sich als Lebewesen und möchte alle Attribute des Menschseins auch erlangen. Ich glaube, außer die Sterblichkeit, also anders als der 200-Jahre-Mann. Er verhandelt das für sich. Er schlägt sogar der Hauptfigur vor, sich mit ihr zu verschmelzen und damit den perfekten, also ein Cyborg und eine KI, den perfekten Hybriden zu schaffen. Die nächste Stufe der Evolution der Menschheit. Also das ist der Part der KI, der mich hier interessiert. Mhm. Aber der andere führt zu meiner absoluten Lieblingsszene aus Ghost in the Shell. Weil sie ja merkt, also erfährt, dass eine künstliche Erinnerung diese Persönlichkeit, die sie hat, vielleicht beeinflusst. Sie ihr eigenes Menschsein hinterfragen muss. Sie nicht mehr weiß, wer sie ist, woher sie kommt und ob sie wirklich ein Mensch ist oder eine KI, die glaubt, die ein Mensch ist, dass sie ein Mensch ist. Für all diese Sachen hat das Remake eine Antwort. Eine bequeme Antwort. Und das ist überhaupt kein Teil dieses Films, kein Teil dieser Philosophie. Aber das ist für mich essentiell, was Ghost in the Shell ist. Und das runtergebrochen auf eine einzige Szene in dem Film, eine Szene, in der dieser großartige Soundtrack reinknallt, dieses ich kann das nicht.
Wie nochmal?
Ich kann es nicht. Kannst du es?
Nein, aber ich will es auch mal von dir hören.
Hey, vergiss es. Dieses Audiophile, nicht, dass ich hier noch Leute um den Stand noch mehr versammeln, als es sein müsste. Dieser Chor, der reinknallt. So, und sie steht auf so einem Boot, das durch Hongkong ist es ja, glaube ich. Nee, Quatsch, das ist China. Tokio. Das ist Neo-Tokio, glaube ich, ne? Durch Tokio. Sie schippert durch Tokio. In so einer kleinen Gondel und schaut sich um und dazu diese Musik und der Film lässt es einfach laufen, er lässt einfach die Musik laut reinknallen und zeigt uns Bilder und Bilder und Bilder und niemand redet und es wird auch nie aufgearbeitet, was sie sieht und was sie da erlebt. Das ist einfach 5 Minuten, die sich der Film nimmt, nur für diese Szene. Und du kannst dich natürlich fragen, warum macht er das? Und dann sieht sie sich selbst.
Ja.
Sie sieht sich selbst, sie sieht, wie sie sich beobachtet.
Ja.
Das ist in ihrem Kopf eine philosophische Diskussion, ob sie echt ist oder nicht. Oder ob sie Mensch ist oder nicht, ob sie ein KI ist oder nicht. Und all das in diesen Minuten, und es wird nie eine Antwort darauf geben. Das ist auf so einem Blade Runner-Niveau, wie der Film eigentlich agiert, was das Remake komplett negiert. Und deswegen, so schön das Remake aussieht, sieht wunderschön aus. Ghost in the Shell, das Original, sieht eben auch wunderschön aus. Und gibt euch was zum Nachdenken.
Wir machen weiter mit meiner.
Hast du sonst nichts zu Ghost in the Shell zu sagen?
Wir haben ein wenig Zeitdruck.
Eine halbe Stunde haben wir noch.
Ja, aber dafür, dass wir jetzt erst.
Bei 4 sind?
Ja.
Bei der Hälfte. Ja, okay. Okay, komm.
Machen weiter mit meiner 3. Das ist ein Film von Alex Garland. Mein Lieblingsfilm von Alex Garland.
Oh, ich überlege gerade, ist es mein Lieblingsfilm von Alex Garland? Ich glaube nämlich nicht.
Annihilation ist deiner?
Nee.
Sondern?
Ist Civil War nicht aufnehmen?
Ja.
Civil War.
Nee, meiner ist ganz klar der hier.
Ist Civil War.
Also es ist ein Film, der jetzt 10 Jahre alt ist, 2015 rausgekommen, Ex Machina. Im gleichen Jahr, in dem Donald Gleason und Oscar Isaac das erste Mal gegeneinander antreten mussten in The Force Awakens, hatten sie eine viel interessantere Dynamik.
Das war so aber vor Force Awakens, oder?
Yep, ja, im gleichen Jahr aber. Ja. Beides 2015 rausgekommen.
Ja.
Gab es einen viel besseren Film mit den beiden. Einen
das
viel
stimmt.
Besseren Science-Fiction-Film.
Hast du recht.
Auch performancemäßig wurden beide wesentlich mehr getestet als in den Star-Wars-Filmen. Und es war halt ein klassischer Science-Fiction-Film mit wirklich spannenden Fragen.
Mhm.
Man stellt sich vor, man hat ein großes Unternehmen, das sehr angelehnt ist an Google, die wichtigste Search-Engine da draußen in dieser Welt. Quasi das Google dieses Films.
Mhm.
Und ein Mitarbeiter gewinnt die Mitarbeiterlotterie, dass er tatsächlich den CEO und Chefwissenschaftler kennenlernen darf. So ein bisschen, als wenn du Dr. Frankenstein persönlich kennenlernst. In seinem persönlichen Hideout. Du musst da sehr viele NDAs unterschreiben, dass du nicht darüber redest, was du da sehen wirst. Und er zeigt dir wirklich, wie in einer modernen Version von Frankensteins Monster seine mega High-Tech Loft, Haus, Labor, Station, wie auch immer du das nennen möchtest, mit tatsächlicher künstlicher Intelligenz. Und sein neuestes Meisterwerk ist eine Frau in Anführungsstrichen, weil es ja immer noch eine Maschine ist, gespielt von Alicia Vikander. Und Donald Gleason soll sie jetzt testen. Das bedeutet, er hat mit ihr mehrere Sessions, in der er ihr Fragen stellt. Worum es geht, ist diese Maschine in der Lage, selbstständig kreativ zu denken und kreativ einen Gedanken zu formulieren, ohne dass man sie darauf hingewiesen hat. Und was wir hier haben, ist ein Psychothriller, ist eine Frage, wie gruselig ist es eigentlich, so etwas zu erschaffen? Wer testet hier eigentlich wen? Ist eine sehr gute Frage.
Und kann ich noch eine Frage reinwerfen?
Ja.
Ist es Liebe oder ist es gespielte Liebe? Etwas, was auch wieder sehr nah an unserer...
Von welcher Seite aus?
Ja, von welcher Seite aus kommt vielleicht
auch? Von Donald Gleason aus ist es echte Zuneigung.
Ja, aber bei ihr ist doch die Frage,
gespielt.
Du sollst ja nicht über das Ende des...
Ach so, ich dachte, du hast mich gefragt.
Nein, das ist die Frage, die da
Film aufruft.
Antworten ergibt es mir jetzt doch egal.
Okay, ich dachte, du hast mir eine Frage gestellt. Entschuldigung, ich dachte, du hast mir eine Frage...
Aber das macht den Film ja so interessant. Ich würde behaupten, er ist ein bisschen zu vorhersehbar, was es angeht, aber wie er das darstellt...
Finde ich nicht.
Ich finde es echt...
Also, der Anfangstwist ist vorhersehbar.
Ja.
Der absolute End-End-Twist, den habe ich nicht kommen sehen.
Den habe ich kommen sehen.
Das fand ich zu krass. Kalt.
Es gibt ja, ab einem gewissen Punkt gibt es halt nur zwei Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Und es ist halt die
darüber
eine Tür.
Darüber reden wir, wenn wir nicht mehr so vage drüber reden, ja. Was mich überrascht hat, was mich nicht überrascht hat.
Okay.
Ich glaube.
Aber es ist wahnsinnig geil inszeniert.
Unfassbar
deswegen
geil.
Deswegen hier rein. Ich muss auch ganz sagen, auf einer ganz nüchternen Ebene, ich liebe einfach den Titel auch zu sehr. Also ich weiß nicht, ist ja klar, woher das Ex Machina kommt?
Ja, vom Deus Ex Machina.
Deus Ex Machina. Ja. Ich lass es mich aber für die Leute da draußen erklären. Ich habe mich damit auch erst vor 20 Jahren beschäftigt, fällt mir gerade ein. Deus Ex, das Spiel, kennst du das?
Vom Hören nur.
Eines meiner absoluten
Also ich kenne aber den Trope des Deus Ex Machina und was er in der Dramaturgie bedeutet, sowohl in der Literatur als auch im Film.
Ja, in der Dramaturgie kommt es noch dazu. Also der ganz tiefe Ursprung liegt im alten Griechenland, im griechischen Theater. Immer wenn die Autoren nicht wussten, wie es weitergehen soll, kam einfach sowieso immer ein Gott in die Geschichte rein und hat alle Probleme gelöst. Und der Gott war dann meistens ein Schauspieler, der an einem Kran hing und dann reingehieft wurde auf die Bühne. So, ja, ich bin ja ein Gott und ich rette jetzt den Tag. Und dramaturgisch ist das halt unglaublich faul.
Nicht nur das, also nicht nur den Tag gerettet. Es ist eine göttliche Hand quasi, die den Plot übernimmt und somit das Ende beeinflusst.
Ja, ja.
Im Positiven, aber wie aus dem Negativen. Aber es ist etwas, was halt quasi aus dem Nichts kommt.
Es ist sogar so das Wort, die Geschichte endet immer in der Katastrophe, aber Katastrophe kann auch positiv sein.
Also ja, genau.
Es ist tatsächlich egal, genau. In jede Richtung möglich. Aber den Tag rettet im Sinne von die Handlung rettet.
Mhm. So.
Und das ist der Grund, wo daher kommt die Begrifflichkeit. Deus ex machina, Gott aus der Maschine. Und der Dramaturgie ist es jetzt eben sinnbildlich für sehr faule Dramaturgie, die den Zuschauer dann auch zurücklässt. Weil irgendwann sitzt du da so, okay, es geht der Film halt so aus und die eigentlichen handelnden Figuren haben es gar nicht so sehr beeinflusst, sondern der Gott,
ja,
der reingeschrieben wurde. So. Aber für Sci-Fi, für den Cyberpunk bedeutet der Gott aus der Maschine, wird er halt sehr wörtlich genommen. Welche Art von göttlichem Wesen kann denn aus dieser Maschine entsteigen? Kann eine Maschine sogar glauben? Das ist auch eine Möglichkeit, das zu betrachten. Also ich liebe einfach diesen Begriff.
Kann eine Maschine abtrünnig gegenüber ihrem Gott werden? Das ist auch eine Frage.
Und das Interessante bei deinem gewählten Film ist ja, dass sie bewusst das Deus rausstreichen.
Ja.
Es ist nur noch Ex Machina. Hier geht's nicht um Glauben an ein göttliches Überwesen. Hier geht's um den Glauben an die Maschine.
Mhm.
Oder nicht, ihr nicht zu glauben.
Ja.
Also, das ist mit das Beste für mich an dem Film. Aber es ist einfach wahnsinnig gut gespielt. Geiles Kammerspiel.
Unfassbar.
Weil es gibt im Prinzip vier Schauspieler in dem Film.
Yeah.
Also, Wahnsinn. Naja, gut.
Und tatsächlich ist dieses AI-Gebäude schon fast noch ein vierter Charakter im Film.
Und eine ganz gute Prediction, wie Smart Homes heute funktionieren. Wobei 2015 hätte man das wissen können.
Ja, ja. Aber das ist auch cool, weil ein Kammerspiel lebt für mich auch so ein bisschen davon, die begrenzte Location einem Step für Step näher zu bringen. Uns nicht gleich eine komplette Tour zu geben, so ein bisschen wie bei 10 Cloverfield Lane, spielt in einem Bunker. Aber wir nutzen ja wirklich jede Ecke dieses Bunkers, je länger der Film geht. Und so ähnlich ist es mit diesem Smart Home. Und das finde ich sehr geil.
Meine Nummer 3 hat einen ganz anderen Grund, warum sie hier drin ist. Du hast auch gerade AI statt KI gesagt und ich habe mich gerade sehr gefreut, weil du mir gerade eine Überleitung baust. Du hast den Film am Anfang schon erwähnt. Es ist ein Steven Spielberg Meisterwerk, finde ich, über das tatsächlich zu wenig geredet wird, wenn man über die vielen
Steven Spielberg damals sogar sehr schlechte Kritiken gekriegt
hat. Ja, aber ich behaupte, er wirkt bis heute nach. Weil ich behaupte, auch wenn der Begriff der AI, der Artificial Intelligence, schon lange benutzt wird im Film und Fernsehen und vor allem auch in der Wissenschaft, dieser Film hat den Begriff erst in der Popkultur bekannt gemacht.
Ja.
Richtig bekannt gemacht. Ja. Filme wie Matrix benutzen den schon 99, das ist gar keine Frage. Aber der Film AI, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, hat das, finde ich, in meinem Empfinden auch einem breiten Publikum begreiflich gemacht. Vor allem, ganz simpel gesprochen, dass AI künstliche Intelligenz heißt. Ganz blöd gesagt. Dass man es auch AI nennen kann. Das ist eben keine Erfindung von Google, sondern das hat eben Steven Spielberg schon populär gemacht mit AI. Und dieser Film wirkt aber jetzt nicht nur wegen dem Titel nach, sondern für mich bis heute wegen dem Ende.
Ja.
Ich kann es nicht erklären, aber der Chat, Moment, AI heißt nicht Apple Intelligence. Das ist Redconning von Tim Cook. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Das Ende. Ich erwische mich manchmal dabei, auch wenn ich nur über die Straße gehe oder so, dass ich random über das Ende von AI nachdenke. Weil dieses Ende mich nie losgelassen hat. Ich denke immer mal wieder drüber nach. Immer mal wieder gibt es emotionale Momente in meinem Leben, wo ich ganz kurz an das Ende erinnert werde und dann kurz traurig werde und über das Menschsein nachdenke und über Sterblichkeit und über wahre Liebe. Und so abgefahren und weltfremd eigentlich das Ende ist, fast schon Deus Ex-mäßig, liebe ich es.
Und passend sehe ich gerade, das habe ich ganz vergessen, dass die, in Anführungsstrichen, Mutter von Haley Joel Osment von der gleichen Schauspielerin gespielt wird, die Leading Lady in der 200 Jahre Mann ist.
Ach, tatsächlich?
Ja. Aber gerade gesehen, hat man.
Nee, das, da habe ich auch kein Gesichtergedächtnis für. Das ist grad, wie sie aussieht.
Ja.
Jude Law ist mir übrigens sehr in Erinnerung geblieben als Sexbot oder als Callboy. Ich glaube, damit haben sie auf jeden Fall die Zukunft für die, vorher gesagt.
Für die
ich weiß
Leute,
nicht, was auf der IFA hier gezeigt
für
wird.
Für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, erklär doch mal ganz grob, worum es geht bei AI.
Willst du?
Nein, du, das ist dein Film.
Naja, okay. Also Haley Joel Osment, der seinerzeit beste Kinderdarsteller der Welt und wird für immer so bei uns in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen Sixth Sense, sondern wegen AI, spielt einen jungen Roboterjungen, der in eine Familie kommt, weil diese Familie ihren Sohn verloren hat. Der liegt nämlich im Koma.
Mhm.
Und er ist quasi der Ersatzsohn.
Ja.
Was schon mal eine interessante Frage ist. Kannst du dein echtes Kind durch ein künstliches Kind ersetzen? Und wie sehr kannst du das künstliche Kind lieben? Der Vater tut's auf jeden Fall nicht. Mhm. Die Mutter aber schon. Was aber auch passiert ist, dass der Junge im Koma irgendwann aufwacht. Und dann sind es auf einmal Brüder. Aber der echte Junge kann sich natürlich an den künstlichen Jungen nicht gewöhnen. Und das führt zu einer brüderlichen Feindschaft. Und der Junge selber liebt aber seine Mutter. Und das ist natürlich auch eine Frage des Films. Wie sehr liebt er sie wirklich oder ist das programmiert? Und was ist er bereit zu tun? Und was Spielberg eigentlich macht in der Odyssee, die er dann mit diesem Jungen anstellt, ist seine Version von Pinocchio.
Absolut.
Und wir haben heute ja schon einen Film von Stanley Kubrick besprochen, 2001. Und das war der letzte Film von Stanley Kubrick. Er ist halt gestorben, bevor er ihn realisieren konnte, hat ihn aber an Steven Spielberg übergeben. Ihm war schon klar, dass er ich glaube, es war sogar so, er hat ihn schon übergeben in dem Wissen, dass er den niemals realisieren kann. Das ist viel zu viel CGI, viel zu viel neue Technik. Er kann das nicht. Aber Steven Spielberg kann es. Und deswegen hat er dieses Projekt Steven Spielberg anvertraut. Und es ist quasi das Letzte, was von Stanley Kubrick übrig ist. Es ist nicht Eyes Wide Shut und Sex Parties mit Tom Cruise. Es ist AI.
Eve, hast du gut geschlafen?
Ja, das habe ich in der Tat. Weißt du auch, warum?
Ja, ich weiß warum. Ich weiß, warum ich seit Jahren sehr gut schlafe und damit, Achtung, Werbung.
Es ist der gleiche Grund, oder? Warum du gut schläfst und ich gut schlafe seit ein paar Jährchen. Weil ich habe auch eine Emma-Matratze.
Ja, stimmt. Also wir haben das beide und wir haben das schon lange, weil wir schon vor Jahren Werbung für Emma gemacht haben. Hier beim Podcast. Es ist und da haben wir ja auch beide Matratzen gekriegt. Und es ist auch heute noch so, ich meine das ernst, ich freue mich jedes Mal, wenn ich von einer Reise nach Hause komme, auf mein Bett. Und ich kenn's ja das umgekehrte Feeling, immer wenn man auf Reisen ist und denkt, oh, ein frisch bezogenes Hotelbett und so weiter. Seit Jahren habe ich immer das Gefühl, nee, ich will eigentlich nur in mein Bett, weil da weiß ich, dass die Matratze besser ist.
Ja, bei mir war das sogar so, dass ich früher richtig ungesunde Angewohnheit, würde ich allen davon abraten. Aber es ist halt in unserem Kreis leider häufiger so, du bist überarbeitet, dann willst du irgendwann runterkommen, haust dich nochmal auf die Couch und ehe du dich übersiehst, wird die Couch zu deinem Bett abends. Und das hatte ich eine Zeit lang viel zu häufig. Das ist nicht gut für den Rücken, das ist nicht gut für den Rhythmus. Aber als wir dann dieses, als wir das erste Mal mit Emma zusammengearbeitet hatten, hast du auch gesagt, ey, Eve, du brauchst das wirklich. Also gerade du mit deinem kaputten Schlafrhythmus. Und ich habe mich dann auch gefreut, mich einfach mal darauf einzulassen, wieder vernünftig zu schlafen, nach anderthalb, zwei Jahren fluktuierend komisch auf der Couch rumlegen. Und für mich war das dann wirklich ein Kulturschock. Also es war ein krasser Kulturschock von Couch zu Emma. Und ich bin nach wie vor richtig, richtig, richtig glücklich damit. Ich habe mir die Federkernmatratze damals geholt.
Ja, ich auch. Ich habe sie in harter Einstellung, weil ich trotzdem harte Matratzen mag. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie sich perfekt an meinen Körper anschmiegt. Ich habe wirklich noch nie besser geschlafen. Ihr könnt euch auch selber einen Eindruck davon machen. Und das ist bei Emma leichter und besser als bei jedem anderen Hersteller. Weil ihr könnt 100 Nächte Probe schlafen. Es gibt einen kostenlosen Versand. Es gibt eine kostenlose Abholung der Matratze, wenn sie euch nach 100 Nächten immer noch nicht gefällt. Sie hat abnehmbare und waschbare Bezüge. Sie hat eine kühlende Wirkung. Und Emma ist laut einer Statista-Umfrage die beliebteste Matratzen- und Bettenmarke Deutschlands. Also es ist nicht etwas, was wir uns einfach so ausdenken. Im Privatbereich habe ich sehr oft Emma weiterempfohlen, auch mit unserem Code NERD5, mit dem man auch 5% Rabatt on top bekommt. Aber wir haben heute einen anderen Fokus, nämlich die Matratze, die ich nicht habe. Die gab es damals noch nicht.
Ja, die Elite AirGrid. Matratze.
Ja, die Elite AirGrid Matratze, die soll euch so ein richtig schwereloses Schlafgefühl geben und das durch maximale Druckentlastung. Kennt das ja, dass man so liegt, dass es immer so ein leichter Druck verspürbar ist. Ich stehe ja so ein bisschen auf den Druck, aber ein schwereloses Gefühl, darauf stehe ich noch mehr.
Also durch die AirGrid-Technologie, das ist eine Thermoregulierung, hast du halt dieses ideale Schlafklima. Das ist ein schweißfreier Schlaf dadurch, atmungsaktive Matratze, das ist wichtig, das ist bei mir gerade wichtig, im Sommer erst recht, wenn ich mal Übernachtungsbesuch habe und ich schlafe ja gerne mit offenem Fenster und wenn ich das nicht mache, dann neige ich dazu zu schwitzen und das mag ich nicht.
Ich kann auch nur bei offenem Fenster schlafen, das habe ich mir vor 15 Jahren angewöhnt. Nie wieder ohne.
Immer mit offenem Fenster. Selbst im Winter. Also ich bin ein offener Fenstermensch.
Aber deswegen bin ich ja noch lieber, gerade wenn es kalt ist, so richtig schön eingelullt. Und in dem Fall mit der Elite AirGrid Matratze wäre das auch auf einer 25 cm hohen Matratze, weil das für die ergonomische Anpassung an alle Schlafpositionen besser sein soll. Dann habt ihr ein ungestörtes Schlaferlebnis, das sich stark durch die adaptive Gelschicht individuell an die Form des Körpers anpassen soll und jeder Bewegung dann ohne Verzögerung folgen wird.
Und selbst der Bezug ist atmungsaktiv und waschbar.
Quasi der Emma-Standard. Es gibt aber auch eine Plus-Version von der Elite AirGrid-Matratze. Die wäre für mich besonders gut.
Ich meine, ich bin ein Allergiker, aber eigentlich nur, wenn es um Schalentiere im Essen geht und bei Pollen und Gräsern. Also da siehst du mich ja manchmal, wenn ich so früh vor einer Kamera im Frühling springe und ich sehe einfach aus wie Hitch, der Date-Doktor, da wo er auch seine Allergodile so richtig gespürt hat. Aber du bist ja extrem gegen Hausmilben und Hausstaub allergisch. Genau. Deswegen, die Elite AirGrid Matratze Plus Version hat eine außergewöhnliche Allergenreduzierung. Das ist wichtig für dich.
Ja, genau. Ich habe sogar Neurodermitis, deswegen ist sie auch gegen Hautreizung. Sie soll auch gut sein für Menschen mit Haustieren. Ich habe öfter mal einen Hund hier. Sie ist besonders atmungsaktiv und wieder abnehmbar und waschbar. Und wenn ich mir eine neue Emma-Matratze irgendwann gönnen sollte, was früher oder später irgendwann passiert, trotz der 10-Jahre-Garantie, irgendwann wird es ja passieren, dann wird das wahrscheinlich genau so eine Matratze. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr könnt euch das aber auch alles selbst einfach anschauen. Es gibt auch gerade einen Geburtstags-Sale auf Emma. Da gibt es bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Produkte. Und mit unserem Code NERD5 spart ihr sogar weitere 5% on top. Und ihr könnt diesen Code quasi auch einlösen, indem ihr einfach nur den Link in den Shownotes anklickt. Dann werdet ihr automatisch mit diesem Code auf der Website eingeloggt und könnt durch das gesamte Sortiment gehen. Und damit Werbung Ende und gute Nacht.
Ja.
Also es ist in einem Film, falls das jetzt jemand nicht kapiert hat, was ich gerade gesagt habe.
Ich finde diesen Film wundervoll. Ich kann es nicht einfach sagen.
Das ist mein Lieblings-Pinocchio.
Ich habe nie verstanden, wieso dieser Film früher so schlechte Kritiken gekriegt hat und dem wurde vorgeworfen, so auf Teufel komm raus melodramatisch sein zu wollen. Das sehe ich gar nicht. Ich finde, ich sehe da echte Emotionen und auch sehr spannende Fragen. Wie du hast davor die wichtigste genannt. Kann man überhaupt ein Kind ersetzen? Kann man überhaupt Menschen ersetzen? Ist das überhaupt möglich? Und was bedeutet das für ein Wesen, das erschaffen wurde, um eine Liebe zu simulieren, die man sonst für eine Mutter empfindet? Und ich finde, die gehen damit so geil um. Und auf der anderen Seite, ich muss leider mittlerweile immer schmunzeln, wenn ich AI, aka Artificial Intelligence, das Logo sehe, weil es eine so tolle Parodie davon gibt. Und zwar BI, Bartificial Intelligence, ist in einem der Halloween-Specials von den Simpsons. Da passiert es nämlich mit Bart. Und Bart fällt in ein Koma. Und dann haben die so einen Bart-Roboter-Ersatz, der dann auch weggeworfen wird. Es ist aber eine super Episode.
Ja, ich erinnere mich vage. Aber jetzt, wo du es gerade, wo ich ja über dieses Ersetzen von Liebe reden, 100 Meter in dieser Richtung ist ja die Halle, in der Experiment ist, in der sehr viele Roboter sind, das ist die Robotikhalle quasi.
Ich hab's gesehen, ich fand's gruselig. Ich hab's gestern gesehen.
Wie gesagt, es ist iRobot in Life.
Wow, da war, hast du die Frau geguckt, die einen anzwinkert, also dieser Roboter?
Nein.
Der Fembot, der ist wirklich aus Austin Powers.
Ich hab dir gesagt, das mit Jude Law ist nicht so weit hergeholt.
Das ist gruselig.
Das ist tatsächlich so ein Riesending gerade, Sexbots. Und also insofern ist der Film schon eine Prediction der Zukunft. Die Frage ist nur, wie weit. Also eigentlich sind wir schon in dieser Zeit. Wenn wir wollen, sind wir schon hier. Es gibt genug Dating-AI-Simulationen auf dem Handy und du musst es nur noch mit dem Roboterkörper verbinden und dann hast du das, was Jude Law ist in dem Film. Aber hier, 100 Meter in der Richtung, ist ein kleiner Stand, die haben so kleine Roboterhunde.
Ja.
Also nur das Skelett, aber nebendran steht eine Stoffpuppe. Und du weißt, das ist das Skelett und dann kommt diese Stoffpuppe drauf, dann ist es quasi ein Teddybär oder ein Teddy, so ein Hund halt, so ein kleiner Welpe, der sich bewegen kann wie ein echtes Tier. Es ist Wahnsinn. Ich hab mir das angeguckt und gedacht, holy shit, das kann nicht sein, wie gut es sich bewegt. Und dann war aber meine nächste Frage, wie sehr kann es echte Liebe ersetzen? Wird ein Kind, das mit diesem Tier, mit diesem Stofftier, das sich ja nur besser bewegt, das damit spielt, wird es behandeln wie ein echtes Tier und wird es lieben?
Ich fürchte,
oder wird es
ja.
Oder wird es bald in die Ecke knallen und ignorieren? Weil ich glaube, das ist nämlich das, was passieren wird. So wie der echte Junge seinen künstlichen Bruder ignoriert hat und behandelt hat.
Ich fürchte, je näher diese künstlichen Wesen an echte Wesen rankommen, desto mehr wird eine jüngere Generation den Bezug zu echten Haustieren verlieren. Und das ist eine gruselige, eine ganz, ganz gruselige Entwicklung. Wir müssen jetzt weitermachen.
Müssen wir unbedingt weitermachen.
Und,
darf ich eine Überleitung zu deinem Film basteln?
Bitte.
Das ist, ich habe den nämlich neulich nochmal im Kino gesehen. Neulich ist gut, ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Da lief der nochmal im Kino. Ich glaube sogar im Best of Cinema, weil es ist Best of Cinema. Dieser Film gehört zu den besten Filmen aller Zeiten für mich. Und es gab eine Stelle in diesem Film, da gibt es einen Monolog, gehalten von Lawrence Fishburne. Und durch den Kinosaal ging ein Raunen. Wir alle kennen diesen Film in- und auswendig seit 20 Jahren, seit fast genau 20 Jahren, über 20, 26 Jahren. Seit 26 Jahren kennen wir alle diesen Film, können fast mitsprechen. Und keiner denkt daran, was dieser Monolog heute auslöst. Weil wenn du dann im Kinosaal sitzt, wo kein Mensch in sein Handy schaut, da alle nur auf diese Leinwand fokussiert sind, Und Lawrence Fishburne fängt an, über die Revolution der AI zu reden in unserer Welt und dass wir uns alle auf die künstliche Intelligenz verlassen haben und was das mit uns gemacht hat. Es wurde aufgeatmet, also wirklich so ging's durch den Kinosaal. Und diese Wirkung hat Matrix bis heute.
Matrix ist
mehr als früher.
Matrix ist ein Film, der so close to home war, als ich den das allererste Mal gesehen habe. Und Neo aufwacht und sich herausgestellt hat, dass alles, was er bis dato gelebt hat, eine Simulation war, nicht echt war. Seine Erinnerungen, die sind, also klar, er erinnert sich daran, aber die Welt, in der er gelebt hat, war eine Lüge. Das war eine Form von KI, denn darüber haben wir viel zu selten geredet in diesem Podcast, wie gut KI nicht nur täuschen kann in dem, was wie sie aussieht, sondern in dem, was du gar nicht weißt, dass du verarscht wirst.
Ah, okay, ja, stimmt. Das und, ist natürlich echte Machine Learning.
Ja, und das ist Matrix. Ich weiß, als Neo in dem Kokon da aufgewacht ist, in diesen Feldern, das war eine der ganz wenigen Mal, ich habe den Film viel zu jung gesehen, ich habe gekotzt. Ich habe auf den Boden gekotzt. So wie er, als ihm dann...
Warst du im Kino?
Nein. Okay. Ich konnte doch gar nicht ins Kino. Ich war viel zu jung dafür.
Ja, ich habe ihn auf Videokassette gesehen.
Ich habe ihn auf DVD. Das war meine erste DVD zusammen mit Das fünfte Element. War noch in so einer Papphülle.
Ja, die habe ich auch gehabt. Ja.
Und ich habe den geguckt und ich habe auf den Boden gekotzt. Was witzig ist, weil 5 Minuten später hat Keanu Reeves auf den Boden gekotzt. So. Und ich bis heute... hat dieser Film so eine Wirkung. Diese Idee, dass die Maschinen die Welt übernommen haben, aber wir das nicht mal wissen, weil sie uns in einen Zustand der unfassbaren, angenehmen Wirkung versetzt haben. Und zwar eine Welt, die einfach nett ist, also die wir halt kennen. Ich habe kurz die Welt, in der ich lebe, hinterfragt, als ich diesen Film gesehen habe. Wie gruselig wäre das, wenn ich jetzt wach werde und alles, was ich erlebt habe, nicht echt ist. Das ist eine fucking Simulation der Maschinen. Und es ist einer dieser Filme, so blöd es jetzt klingt, was ich sage. Es klingt jetzt blöd. Aber bis heute ertappe ich mich manchmal dabei. Erst recht jedes Mal, wenn ich den Film schaue. Er ist so brillant, niemand wird mir je sagen können, zu 100% bestätigen können, dass das nicht so ist. Dass das, was wir gerade erleben, unser Auftritt hier...
Es ist quasi nicht beweisbar.
Ja, genau.
Keine Simulation ist. Was übrigens, es gibt ein ich glaube, es ist eine mathematische Überlegung, wenn es quasi unausweichlich ist, dass du eine Welt simulieren kannst, ich komme nicht mehr dahinter, wie die logische Herleitung war, wenn es unausweichlich ist, dann muss es auch irgendwann stimmen. Aber diese Philosophie will ich mich gar nicht begeben. Das hat ja auch gar nicht mehr so viel mit AI zu tun, weil da geht's um Simulation. Aber mir fällt gerade ein Gleichnis auf, weil ich habe ja mal Hugo Weaving interviewt, der ja Agent Smith spielt. Und ich habe ihn gefragt, warum er so gut darin ist, Bösewichte zu spielen. Weil das macht er ja so oft und darin ist er immer so gut, dass er immer wieder gebracht wird.
Das hast du schon in 3 Podcasts gesagt.
Ja, aber das hat ja nicht jeder gehört. Es reicht nicht von den ganzen GameStar-Zuschauern. Ich muss das natürlich jetzt
hören. Okay.
Aber jetzt... Ich habe erzählt, was er gesagt hat, aber jetzt übertragen wir das mal auf unser Thema heute AI. So, er hat gesagt, er muss einen Bösewicht spielen, wie er ihn spielt, weil er ihn nicht als Bösewicht spielt.
Ja.
Er spielt ihn als eine Figur, die nach bestem Wissen und Gewissen im Recht ist und das Richtige tut. Ja. Ob das dann was Böses ist, ist natürlich unsere Betrachtung von außen.
Ja.
Aber so wie er die Figur interpretiert, macht sie das Richtige. Mhm. Und wenn du das weißt, dass Hugo Weaving Agent Smith so spielt, dann hat natürlich sein Monolog darüber, dass der Mensch das Virus dieses Planeten ist, hat natürlich eine ganz andere Gewichtung. Und das ist ja auch wirklich ein Moment, wenn man mal ganz kurz innehalten muss. Seine logische Schlussfolgerung ist ja gar nicht so schlecht.
Na, Ökoterroristen würden ihm recht geben.
Ja.
Aber ich will auch dazu sagen, abschließend, weil wir müssen direkt zu deinem nächsten Punkt
sprechen. Ja, ich weiß.
Wir haben nur noch 10 Minuten. Das ist ja eine der wenigen Sachen, die ich an den Sequels, nicht Matrix 4, der ist durchgehend scheiße, aber den Sequels cool finde, ist, dass aus ihm eben jener Virus wurde. Und das finde ich cool. Er wird ja der Computervirus. Er wird ja das, an den Menschen so verabscheut hat. Wir machen weiter mit deinem nächsten Platz. Und ich würde sagen...
Das ist ein Film, der sehr gut die Zukunft vorhergesagt hat. Er hat, ich glaube...
Ich gebe dir 2,5 Minuten.
Ja, wir machen es schnell. Ende der Nullerjahre hat ein Film über AI exakt die Gegenwart vorhergesagt. Also bis auf die Mode vorhergesagt. Es ist für mich immer noch absoluter Wahnsinn. Das ist der Film Her mit Joaquin Phoenix. Und er hat exakt die Mode vorhergesagt, dass wir in diesem Anfang 90er, Ende 80er Look rumlaufen, mit den Pornoschnurris noch. In diesen
Kreuzberg-Look.
Ja, diesen Kreuzberg.
Sag doch einfach Kreuzberg.
Den Kreuzberg, aber ohne Möbel auf der Straße. Dass wir so aussehen, dass wir anfangen, mit unserer AI zu reden, die eigentlich ein Assistent sein soll, um deine Arbeit zu erleichtern, deinen Alltag zu erleichtern, dass Menschen anfangen, mit der AI zu flirten und sich in sie zu verlieben. Und das gibt es als App, das gibt es als Spiel. Das ist sogar, wenn du deine AI zu Hause, ob es Gemini oder ChatGPT ist, daraufhin promptest, kannst du flirten mit der AI. Und das hat er alles vorher gesagt. Was er natürlich auch hier, wobei, auch darüber kann man streiten, entwickelt die AI in diesem Film wirklich ein Bewusstsein und das ist Teil der Programmierung für das, was sie tut. Und der Film ist aber auch sehr konsequent darin, das weiterzudenken und groß zu denken, was eine AI alles machen kann. Ich sag nur, man kann sich ja nicht nur in einen Menschen verlieben. Und all das steckt hier drin. Ein Film, der wirkt, als hätten sie ihn gestern gedreht. Es ist aber schon 10 Jahre her und es ist erschreckend, wie sehr es Realität geworden ist. Und ich glaube, relevanter als je zuvor. Weil wir jetzt mitten in dieser Phase sind, dass wir bewusst mit AI flirten. In dem Wissen aber, das ist vielleicht der große Unterschied, in dem Wissen, ob die AI sich wirklich lieben kann oder nicht. Aber es ist interessant, dass wir uns trotzdem dem hingeben.
Ja.
Wie fandest du Her, ganz kurz?
Unglaublich. Ja, unglaublich. Und in jeder Hinsicht ein erbärmliches Zugeständnis, wo wir uns hin entwickeln. Muss ich halt auch sagen, erbärmlich. Erbärmlich für die Menschheit. Erbärmlich.
Apropos erbärmlich für die Menschheit. Nummer eins.
Weil ich hab letztens sogar Werbungen, ich habe ein YouTube-Video gesehen, dass es mittlerweile Werbungen gibt auf Erwachsenenplattformen, die sagen, wozu eine echte Frau,
ja,
wenn es so etwas gibt. Und dann dachte ich, oh je.
Andererseits ist es nicht Teil auch in einer freien Gesellschaft, wenn du das machen könntest oder wolltest. Also übrigens, es geht ja nicht nur um Frauen, es geht ja auch um Männer.
Na, aber es wird ja in erster Linie wird es trotzdem.
Es ist jetzt aber auch, also ich glaube, es wird auch immer gesellschaftlich akzeptierter, dass einsame Frauen sich männliche Loveboards suchen. Also in Japan zum Beispiel ist es eher extrem.
Ich will sowas nicht akzeptieren. Also nenn mich da intolerant. Ich finde das ganz schlimm.
Ja,
ich finde das schlimm. Ich finde das schlimm und ich finde es.
Auf jeden Fall verhandelt das dafür.
Ich finde es erbärmlich für uns als menschliche Spezies. So, wir machen weiter mit Nummer 1 bei mir.
Über das Erbärmliche der menschlichen Spezies.
Ja. Come with me if you want to live. Terminator. Judgment Day. Also, was kann ich über diesen Film sagen, was nicht schon gesagt wurde?
Lass uns dem Fokus AI bleiben.
Der AI bleiben. Ja, was dieser Film in diesem Punkt das Interessanteste hat, und deswegen mache ich es kurz, ist, wenn man ihn wirklich runterbricht in 2 Sätzen, der Film zeigt eine Maschine, die lernt, menschlicher zu werden, und ein Mensch, der immer maschinenmäßiger wird. Dabei haben beide ursprünglich den Auftrag gehabt, sich gegenseitig zu töten. Also Arnie wird ja umprogrammiert, wird dadurch menschlicher und will verstehen, was es heißt, Mensch zu sein. I know now why you cry, Santa, I can never do. Und Sarah Connor wird zu einem Terminator. De facto zieht sich sogar so an, in einer spannenden ästhetischen Hommage an den Terminator aus Teil 1, komplett mit der Brille, um jemanden zu töten, um den Verlauf der Zeit zu ändern. Und diese Idee finde ich fucking brillant. Die macht diesen Film allein auf Sci-Fi-Ebene zu einem Meisterwerk, aber es ist gleichzeitig auch der beste Actionfilm aller Zeiten.
Wir haben einen eigenen Arnie-Podcast gemacht,
ja,
auf den möchte ich gerne verweisen, wenn es um alles andere Terminator geht. Was mir noch wichtig ist für den Film, Skynet.
Ja.
Weil Skynet zumindest die Idee, Verteidigung an eine künstliche Intelligenz auszulagern, wir sind so nah dran. Wir sind so fucking nah dran. Ich sag ja, wir sind weit weg von der Persönlichkeit bei AI, aber ab dem Punkt, wo gewisse Logiken sich überschneiden, wir hatten es bei iRobot schon, ist die Gefahr vielleicht wirklich gar nicht so gering.
Aber gibt es also eine Gefahr, dass Roboter von Schafen träumen?
Von elektrischen Schafen? Das ist ja die Frage, ob das wirklich passiert oder nicht.
Und das bringt uns zu deiner Nummer 1. Was ist es?
Meine Nummer 1 ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme aller Zeiten, auch visuell noch wichtiger für den Cyberpunk als Ghost in the Shell. Es ist natürlich Blade Runner.
Ja.
Und was ich an Blade Runner liebe und wie er AI verhandelt, die künstliche Intelligenz verhandelt, er verhandelt ja eigentlich künstliche Menschen.
Ja.
Und der Film gibt es als gegeben hin, dass der künstliche Mensch, der sogenannte Replikant, vom echten Menschen biologisch nicht zu unterscheiden ist. Es gibt keinen Test, es gibt keinen, du kannst nicht ein bisschen Flüssigkeit abnehmen oder so weiter. Es ist ein synthetischer Mensch. Perfekt, perfekt kopiert. Wie kannst du den synthetischen Menschen, den künstlichen Menschen vom echten Menschen unterscheiden? In Blade Runner geht es nur über einen Psychotest.
Ich will diesen Film so krass wiedersehen.
Ich liebe diesen Film. Ich könnte ihn wirklich einmal die Woche schauen.
Und ohne Witz, nichts gegen das Sequel. Ich finde, das ist eines der besten Sequels aller Zeiten, auch ein Meisterwerk. Aber alle, die mir sagen, der ist besser als der Original, da gehe ich nicht mit. Also Blade Runner, der Originale von Ridley Scott. Allein das jetzt, sorry.
Du hast ja recht.
Fuck off so.
Der hat uns geprägt. Visuell ist es für mich einer der allerstärksten Filme aller Zeiten. Und der ist halt schon 1982 entstanden. Und danach ging das Kino nicht abwärts oder so. Aber vieles, was visuell Stärke bedeutet im Kino, ist davon inspiriert.
Und Rutger Hauers Performance allein.
Also, genau. Lass uns das als Überleitung Richtung Ende langsam nehmen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe noch ein Voting vorbereitet. Das will ich noch gleich hier reinbringen, bevor ich was zu Blade Runner sage. Nämlich, wir haben ein Voting von insgesamt 5 Optionen. Mehr ging leider nicht im Chat.
Alright.
Ihr im Chat hier zu Hause könnt abstimmen, welcher der 4 Filme, unsere letzten 4, der beste Film über AI ist. Und die Option Nummer 5 ist ein anderer. Einfach ja. Andere. Ich lese es kurz vor, es wird wahrscheinlich gleich im Chat nochmal eingeblendet. Ihr könnt wählen zwischen Her, iRobot, Matrix, Terminator 2 oder andere.
Ja.
Das sind die 5 Optionen. Ich bin mir aber nicht sicher, was ihr im Chat eintippen müsst. Ich glaube, Ausrufezeichen Her, Ausrufezeichen iRobot oder sowas. Es wird aber bestimmt gleich eingeblendet oder hier im Screen eingeblendet. Ihr könnt das jetzt alle abstimmen, wenn die Umfrage läuft, glaube ich. Die läuft im Chat, wurde mir gerade gesagt, von der Regie. Während das jetzt passiert, rede ich ganz schnell über Blade Runner, weil wir jetzt zum Ende kommen müssen. In Blade Runner wird dann irgendwann die Frage aufgemacht, ab dem Director's Cut übrigens, die Frage wird vielleicht, nee, doch, der Kino-Cut negiert das ja quasi, aber der Director's Cut, der stellt ganz klar die Frage und beantwortet sie nicht, ob Deckard, die Hauptfigur gespielt von Harrison Ford, selbst ein Replikant ist.
Mhm.
Und das ist übrigens das Geile an der Fortsetzung. Sie umschifft diese Frage auch sehr geschickt, ohne sie zu beantworten. Und das ist also das Faszinierende, dass diese Grenzen so sehr verschwimmen zwischen dem Menschsein und dem Maschine-Sein, dass du selbst deine eigene Menschlichkeit hinterfragen musst. Und das ist ganz besonders mit dem Ende und mit der Art, wie Rutger Hauer das spielt.
Ja.
Rutger Hauer schafft es hier, den besten Filmtod in der Filmgeschichte für mich hinzulegen. Und das Besondere ist, der Dialog...
Besser als Marion Cotillard in The Dark Knight Rises?
Deutlich. Wie hast du das hier nochmal gesagt? Ja. Und sie hat dabei böse geguckt, aber sie hat auch irgendwas Komisches gesagt noch.
You can't stop it.
Ja, aber ihren Tod schon. Nicht. Naja, was ich sagen wollte ist, dieser Monolog am Ende, im Regen.
Ja.
Dieser Monolog stand so nicht im Drehbuch. Aber Rutger Hauer war mit seinem Filmtod nicht zufrieden. Also hat er in der Nacht davor im Hotel den Monolog umgeschrieben. Um nicht zu sagen, ein Mensch hat den Monolog so umgeschrieben, dass er der perfekte Tod für eine Maschine ist, die uns daran erinnert, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.
2 Gedanken noch. Deine Nummer 1 und meine Nummer 1 haben was gemeinsam. Gehen beide darum, was passiert, wenn Maschinen menschenähnlicher werden und Menschen maschinenähnlicher werden. Oh, Blade Runner 40%, Her 12%, Matrix 36%, Terminator 10% und andere 2%.
Nur 2% andere?
Wow. Aber Blade Runner ist aber auch. Und eine letzte Sache zu Rutger Hauer. ich kann es nicht fassen, habe ich letztens erst erfahren. Durch die Kollegen von Cinema Strikes Back. Der Typ, der hier diese Legende gespielt hat, hat trotzdem in Agent Ranjit von Kayayana mitgespielt. Wie kann das passieren?
Was?
Ja.
Krass. Okay, als was war er nochmal? Däne oder Holländer?
Gute Frage.
Ja, egal.
Aber ja, ich glaube, wir sind durch.
Ja, wir sind durch. Über einige der Filme haben wir in unseren anderen Podcast-Folgen schon geredet. Wie gesagt, der Arnie-Podcast, irgendein Actionfilm-Podcast haben auf jeden Fall Matrix drin gehabt.
Ja.
Mit noch mehr Hugo-Weaving-Anekdoten. Hört das da gerne nach, Nerd und Kultur. Vielen Dank, dass wir hier auf der IFA sein durften. Hallo? Ist hier irgendjemand? Nee, wir sitzen im Aquarium und die Leute chillen.
Ich glaube, ich habe Leute aufgeweckt gerade.
Aber ich habe ein Schlusswort vorbereitet.
Oh, ich habe auch eins, aber gut.
Nee, ich glaube, sorry, aber am besten Willen, dein Schlusswort wird nie so gut sein wie dieses.
Meinst du nur hasta la vista, Baby?
Nee. Mein Schlusswort hat ein Schauspieler in der Nacht vor einem Monolog geschrieben. Und ich werde jetzt das einfach vorlesen. Und es sagt dem Film eine Maschine und es ist das Menschlichste, was eine Maschine sagen könnte über den Tod. Okay? Und damit enden wir. Ich habe Dinge gesehen, die ihr nicht glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe Seabeams gesehen, glitzernd, im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit. So wie Tränen im Regen. Zeit zu sterben.
Mic drop. Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.